Dankeschön. Guten Morgen. Ich hoffe, Sie sind ausgeschlafen. Es ist bewegend für mich. Vielen Dank für die Einladung, lieber Oliver. Es ist für mich eine große Ehre, zum zweiten Mal den Eröffnungsvortrag für den Regenkongress zu halten. Ausverkauftes Haus. Toll. Ich stelle mich erstmal vor, für die, die mich nicht kennen. Mein Name ist Andreas Winter, ich komme aus Dortmund im Ruhrgebiet und ich bin Diplompädagoge. Das ist nicht etwa ein Lehrer, klingt ja so, Pädagogik, sondern es ist jemand, der einfach nicht weiß, was er machen soll. Es ist ein wissenschaftliches Studium, was ich gemacht habe, mit dem man eigentlich nichts anfangen kann. Es beschäftigte sich mit der Frage, wie lernen wir? Da ist Pädagogik mit bei, Psychologie und Soziologie, alles so Dinge, die irgendwie mit dem Menschsein zu tun haben. Und ich habe mich im Laufe meiner Forschung mit einem Bereich beschäftigt, der so ein bisschen unterrepräsentiert mir schien. Und das sind die menschlichen Konditionierungen. Konditionierungen sind Reiz-Reaktionsverknüpfungen. Was das genau ist, erkläre ich gleich noch. Und bin auf etwas gestoßen, wo man noch nicht so richtig viel drüber gehört hat. Das sind die vorgeburtlichen Konditionierungen. Vor der Geburt passiert schon eine ganze Menge in unserem Gehirn. Wir lernen schon eine ganze Menge. Und diese vorgeburtlichen Konditionierungen machen sich bemerkbar im ganzen Leben. Die entscheiden letztendlich darüber, wie wir mit dem Thema Erwartungsdruck, Partnerschaft, Finanzen, Ernährung und so weiter umgehen. Nicht alleine, aber es sind kleine Weichenstellungen. Und ich habe ein Institut in der Nähe von Dortmund, wo ich mit meinem Team, das sind alles Geisteswissenschaftler, versuche Probleme zu lösen, die sich zwar irgendwo im Verhalten oder in der Gesundheit niederschlagen. Zu uns kommen Menschen, die rauchen sehr viel und möchten damit aufhören. Zu uns kommen Menschen, die sind übergewichtig und möchten abnehmen. Zu uns kommen Menschen, die sagen, ich bin spielsüchtig, ich bin impotent, ich habe eine Laktoseintoleranz, ich habe Prostatakrebs oder was auch immer. Und wir schauen uns immer an, was ist die Ursache? Was ist der Grund dafür? Es muss ja irgendetwas gegeben haben, womit das Ganze mal angefangen hat, dass du dann so krank geworden bist oder dass dein Verhalten nicht mehr so ist, wie es für dich in Ordnung ist. Und da sind wir immer bei irgendwelchen Dingen, die der Mensch erlernt hat. Und mein Job besteht also darin, einem Menschen zu zeigen, was ist die Ursache, was genau ist da passiert in deinem Denken, Empfinden und was ist die Lösung. Und der Vortrag heute, Menschsein ist heilbar, ist im Grunde genommen so ein Allround-Schlag, ein Almanach, ein Gang durch alle möglichen Themen, mit denen wir uns beschäftigen, weil nämlich es gibt ja Menschen, die haben diese Dinge wie Spielsucht und Impotenz und Laktoseintoleranz nicht. Viele von uns kennen diese sogenannten Zivilisationskrankheiten. Und genau darum geht es eigentlich, was unterscheidet uns von einem Menschen, von einem Aborigine zum Beispiel oder einem Makawana in Afrika oder auch einem Lakota-Indianer. Und da gibt es doch sehr bemerkenswerte Unterschiede. Der Mensch, wie wir ihn kennen, entstammt vom Affen vielleicht, keine Ahnung. Aber es gab auf jeden Fall mal eine Vorstufe mit einem Sprung. Wir kennen aus dem Schulunterricht den Homo erectus, den aufrechtgehenden Menschen. Und irgendwann vor 3,5 Millionen Jahren oder sowas entstand wohl daraus der Homo sapiens. Aber zwischen dem Homo erectus und dem Homo sapiens klafft irgendwie eine Lücke. Und dann seit 350.000 Jahren so ungefähr, ich habe es nicht überprüft, ich glaube das einfach, was so in den Büchern steht, nannte man diesen Homo sapiens dann Homo sapiens sapiens, also der bewusste Mensch, der wissende Mensch, Homo gleich wem eigentlich? Naja, dem göttlichen Ebenbild, aha, okay, gottgleich. Und seit ungefähr 350.000 Jahren haben wir uns nicht weiterentwickelt, so heißt es. Unsere Erbanlagen haben sich nicht weiterentwickelt. Das heißt, wenn man einen Menschen, der vor 350.000 Jahren gezeugt wurde, im Reagenzglas aufbewahrt hätte als befruchtete Eizelle und dann heute zur Welt bringen würde und dann als Erwachsener so kleiden und so stylen würde wie wir, dann dürften wir keinen Unterschied bemerken. Wir würden aber einen bemerken, denn der wäre gesund, wir nicht. Und darum geht es. Ich möchte einfach mal so ein bisschen skizzieren, was macht uns Menschen eigentlich zu dem, was wir sind? Denn der Mensch, Gottes Ebenbild, das eigentlich ja mächtigste Wesen der Erde, zumindest das entscheidungsfähigste Wesen der Erde und das handlungsfähigste Wesen der Erde, fühlt sich ja gar nicht so. Ganz im Gegenteil. Wir fühlen uns so, als müssten wir alles Mögliche. Wir müssen morgens aufstehen, wir müssen zur Arbeit, wir müssen Geld verdienen, wir müssen unsere Steuern zahlen, wir müssen brav und artig sein, wir müssen zur Schule gehen, wir müssen ja auch mal Sport treiben, sonst nehmen wir zu, wir müssen uns gesund ernähren, sonst werden wir krank, wir müssen, müssen, müssen. Und es gibt Menschen, die müssen gar nichts. Die kennen auch solche Dinge eben nicht. Aborigines zum Beispiel, 60.000 Jahre lang waren die unberührt auf dem australischen Kontinent. Die kannten weder kriegerische Auseinandersetzungen, nicht Konflikte. Konflikte haben auch Kaninchen miteinander. Sogar Pflanzen können in Konflikte treten. Und wenn der eine dem anderen das Licht wegnimmt oder den Nährstoff oder sonst was. Aber kriegerische Auseinandersetzungen waren unbekannt. Diebstähle waren unbekannt. Vergewaltigungen waren unbekannt. Es war den Menschen ein schieres Rätsel, wie man mit jemand anderem Sex haben kann, der da keine Lust drauf hat. Es ist für natürliche Wesen völlig ausgeschlossen, sich mit unfruchtbaren Artgenossen, also mit noch unreifen Artgenossen zu paaren. Das werden wir weder bei Naturvölkern noch bei Tieren erleben, dass sich irgendein erwachsenes Wesen an einem noch nicht fruchtbaren Artgenossen vergreift. Bei uns ist das gang und gäbe, das kannst du sogar studieren, Theologie nennt man das. Und voller Entsetzen, voller stillem Entsetzen, nehmen wir solche Dinge einfach hin. Naja, ist nicht schön, aber ist halt so. Und was macht uns eigentlich dazu? Was ist der Mensch überhaupt? Der Mensch, so glaube ich, ist das einzige Wesen, das in dieser Art entscheidungsfrei und handlungsfähig ist, weil wir haben diese unfassbar differenzierte Großhirnrinde, die mit einer bestimmten Frequenz das Außen abtasten kann, sprich herausfinden kann, was wollen andere von mir, und damit die eigenen Bedürfnisse unterdrücken können. Das bedeutet, wenn ich jetzt Hunger habe und du ein Frühstücksbrötchen isst, dann könnte ich, obwohl ich Hunger habe, darauf verzichten, dir dein Brötchen wegzunehmen. Denn wenn ich dir dein Brötchen wegnehmen würde, würdest du mir ein blaues Auge hauen. Und wir hätten eine kriegerische Auseinandersetzung, wenn wir Pech haben. Wir können das unterdrücken. Wir können, obwohl draußen die Sonne scheint, es im Schulunterricht sitzen und uns die binomischen Formeln oder den Plusquamperfekt antun lassen. Wir können, obwohl die blonde Uschi mit ihren 90, 60, 90 zum Fressen aussieht, die Finger von ihr lassen. Das können wir. Wir haben die Fähigkeit, Dinge zu entscheiden, wider der eigenen Bedürfnisnatur. Und wir haben die Möglichkeit, teleologisch zu denken. Das heißt, wir können in die Zukunft hochrechnen. Ich kann mir überlegen, wenn ich dir heute dein Brötchen wegnehme, dann stichst du mir morgen die Reifen platt. Das will ich ja gar nicht. Ich kann also überlegen, welche Konsequenz hat mein Verhalten. Das ist einem Tier in dieser Form nicht möglich. Und wir sind vielleicht nicht das intelligenteste Wesen auf diesem Planeten. Möglicherweise sind diese Kraken, die Fußballergebnisse vorhersagen kann mit höchster Präzision, intelligenter als wir. und Delfine, die Autisten therapieren können. Die schwimmen einfach nur mit den Autisten und geben dem Autisten, diesem autistischen Kind, das Gefühl, ich bin zwar intelligenter als du, ich tue dir aber trotzdem nichts. Das kannte ein Kind bis dahin nicht. Da sind die Eltern, die sind toll, intelligent, können alles, wissen alles, erwarten aber was von einem. Mit dem Räppelchen, guck mal, lach mal. Dieser Erwartungsdruck sorgt dafür, dass die Kinder emotional so überfordert sind, dass die dann irgendwann komplett abschalten und das nennt man dann Autismus. So, und die Delfine schwimmen dann mit denen und sagen, ich bin zwar schlau, aber ich tue dir nichts, das kennst du gar nicht. Und durch diese Erfahrung der Resonanz, dieser Erfahrung der Liebe, verschwindet dann der Autismus. Also Delfine sind sicherlich auch intelligent, aber wir haben die 10 Finger mit den beiden Daumen. Wir sind vielleicht nicht die intelligentesten. Ein Elefant kann sich unheimlich viel merken. Wobei man muss wissen, wir können uns auch eine Menge merken. Unser Gehirn hat rein rechnerisch die Kapazität, sich 400 Jahre lang jede Sekunde des Lebens zu merken. Und das ist auch für die Arbeit, die ich mache, in meinem Institut sehr wichtig. Wir können nichts vergessen. Ich kann dir genau zeigen, wo du warst, als du laufen gelernt hast als kleines Kind. Das ist da alles noch in deinem Kopf abgespeichert und sogar an welchem Datum nebst Wochentag das war. Das kann man mit bestimmten Techniken plötzlich memoieren und Datum und Wochentag kannst du in so einem elektronischen Kalender überprüfen. Ich kann dir zeigen, welche Augenfarbe deine Hebamme hatte. Du erinnerst dich da plötzlich wieder dran. Und du kannst dich auch an die Dinge erinnern, die du im Bauch deiner Mutter vor der Geburt erlebt hast. Nämlich, wie sie sich gefühlt hatte, wenn sie was gegessen hat, wenn sie sich geschämt hat dafür, dann schämst du dich auch, wenn Nährstoffe kommen. Wenn sie sich geärgert hat, nicht über ihr Essen, aber über dich, weil du in ihrem Bauch bist, weil sie gar kein Kind haben wollte. Und sie isst dann zufällig Nüsse, weil es gerade Adventszeit ist. Dann kriegst du eine Nussallergie, weil du gelernt hast, die Botenstoffe der Nüsse, die Spurenelemente, die Nährstoffe und die Stresshormone der Mutter kommen irgendwie zusammen in dein Gehirn. Und das merkst du dir. Und so eine Nussallergie hat mit Nüssen überhaupt nichts zu tun. Die hat damit zu tun, dass deine Mutter gedacht hat, oh Gott, ich kriege ein Kind und ich will das eigentlich gar nicht und warum hat dieser Blödmann mich geschwängert? Und deswegen verschwindet eine Nussallergie oder eine Laktoseintoleranz. Laktose, wo ist denn Laktose drin? In Milch. Und woher kriegst du Milch von der Mami? Das ist eine Mutterallergie. Ja, mit der Laktose, mit der Milch hat das überhaupt nichts zu tun. Milch macht nicht krank. Dann hätten wir alle ein Problem. Wir ernähren uns nicht von Milch. Solche Dinge kriegst du ratzfatz wieder aufgelöst. So wie sie gekommen sind, können sie auch wieder gehen. Aber es sind eben keine medizinischen Prozesse, sondern geisteswissenschaftliche Prozesse. Und die merkt sich unser Gehirn. Das ist ja der Grund, warum Menschen sagen, ah, ich gehe nicht gerne in Aufzüge. Ja, warum denn nicht? Ja, ich fühle mich da so unwohl. Und das ist eine Erinnerung an die Geburtskomplikationen, wenn du welche hattest. Es ist eng, es dauert lange, du bist in Lebensgefahr, du kommst da nicht von alleine raus. Und dann erfüllt der Aufzug die gleichen Kriterien, wenn du Pech hast. Und du kriegst das gleiche Gefühl wie bei der Geburt. Ich will nicht. Und das sind alles Dinge, die müssten ja eigentlich gar nicht sein. Wir Menschen sind das Handlungsfähigste, das Entscheidungsfähigste und eines der intelligentesten Wesen auf dem ganzen Planeten. Wir werden als Götter gezeugt. Homo sapiens. Sapiens. Als Menschen geboren, weil bis dahin passiert schon eine ganze Menge zwischen Zeugung und Geburt. Und dann werden wir zu Kindern gemacht. Und es dauert oft ein ganzes Leben, bis dass wir verstehen, wir sind keine Kinder. Wir fühlen uns aber so. Wir haben nämlich alle einen roten Knopf, auf den man drücken kann. Wir haben alle eine ganz bestimmte Konditionierung. Diese Konditionierung nennt sich Angst vor Autoritäten. Angst vor Ablehnung. Und daher kommen solche Dinge wie, dass du Migräne sonntagsabends kriegst, weil du montags befürchtest, dass dein Chef dir wieder den Schreibtisch mit Unsinnigkeiten vollknallt. So kommen solche Dinge zustande, dass du ein Magengeschwür kriegst, weil du einfach Angst hast. Wenn du das, was dich bewegt, mal äußerst, kriegst du noch viel mehr Ärger. Und da kannst du so glücklich und so vermögend und so zufrieden sein, wie du willst. Diesen roten Knopf haben wir fast alle. Und den kriegt man wieder weg. Es ist manchmal ein bisschen Detektivarbeit, aber es geht. Dieser rote Knopf, ich nenne ihn auch manchmal den obersten Richter oder du kannst es auch schlechtes Gewissen nennen oder die üblichen Verdächtigen im eigenen Kopf. Und mit den üblichen Verdächtigen sind unsere Eltern gemeint, denn die sind ausschlaggebend dafür. Diesen einzukreisen ist für viele Menschen so ungeheuerlich, diesen kennenzulernen, weil wir denken, ja, das ist doch normal, ich kann doch nicht einfach alles machen, was ich will. Naja, du kannst schon machen, was du willst, aber natürlich hast du auch einen Preis dafür zu zahlen. Du kannst, wenn du möchtest, ein ganzes Glas Nutella mit dem Löffel essen. Du bist erwachsen, kannst du doch. Du kannst, wenn du möchtest, eine ganze Flasche Wodka auf Ex trinken. Verbietet dir doch keiner. Du darfst auch mit deinem Auto mit 100 Stundenkilometern an einem Kindergarten vorbeirasen. Das darfst du schon. Es kann dir keiner verbieten. Aber du trägst die Konsequenzen. Du kommst in den Knast oder auf die Intensivstation oder wohin auch immer. Wir dürfen schon alles. Wir sind entscheidungsfrei. Aber wir denken, das geht nicht. Und nur weil du alles darfst, heißt es ja noch lange nicht, dass du alles machst. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie ich Ende der 80er Jahre immer auf dem Weg zur Uni im Radio die Nachrichten gehört habe. Damals habe ich noch Nachrichten gehört. Und da hieß es jeden Morgen, wirklich so gut wie jeden Morgen, dass auf der Transitstrecke, auf der ehemaligen Transitautobahn von Helmstedt nach Berlin, das war früher DDR-Gebiet und diese Autobahn war eine Betonpiste und da war Tempo 100 erlaubt und wenn du schneller als 100 fährst und dabei gepackt wirst, kriegst du richtig, richtig Ärger. Und jeden Morgen kam eine Meldung, dass auf dieser Transitstrecke, die ja jetzt eine ganz normale bundesdeutsche Autobahn ist, das bedeutet, gib Stoff, darfst du, sich die Ostbürger, die sich dann endlich mal einen Traum verwirklicht haben, indem sie sich einen Golf 2 oder einen 3er BMW oder sonst wie ein flottes Auto geholt haben, totgefahren haben wie die Fliegen. Aus dem einfachen Grunde, weil vorher war bei Tempo 100 Schluss. Da gibt's Knüppel auf den Kopf, aber nicht so knapp. Jetzt gibt es keinen Knüppel auf den Kopf mehr, jetzt gibt es Freiheit. Aber nur, weil dir keiner eine Grenze setzt, heißt das noch lange nicht, dass es keine Grenze gibt. Du musst dann selber schauen, wie du mit Grenzen umgehst. Und du kannst auf dieser Buckelpiste keine 180 fahren, dann bist du tot. Mittlerweile ist das Ding ja einigermaßen gut ausgebaut und die Leute fahren sich dann nicht mehr tot. Aber genau darum geht es. Wir leben überhaupt nicht entscheidungsfrei. In den totalitären Regimes, die DDR gehörte sicherlich dazu. Wir merken es nicht so deutlich in unserem Regime, aber es gibt ja auch Kulturen, da gibt es wirklich jemanden, der sagt dir, ob du in der Nase bohren darfst oder nicht. Es gibt in Europa Völker, da dürfen die Männer nicht onanieren. Das ist streng verboten. Und deswegen dürfen die dir als Frau auch nicht die Hand geben. Weil wenn die nämlich deine nackte Hand spüren, dann schießt denen der Testosteronspiegel durch die Schädeldecke und damit kommen die nicht klar. Und wenn die sich dann einen abwienern würden, gibt's Ärger von Allah. Und deswegen steinigen sie dich lieber und sagen, weg mit dir, du Schlampe, du Hure. Das ist so ähnlich, wie wenn ich eine rote Ampel absäge, weil sie mich halt morgens nervt, wenn ich auf dem Weg zur Arbeit bin. Dadurch löst sich aber nicht der Verkehr auf. Ja? Es gibt Menschen, die fühlen sich so unfassbar unterdrückt. Die eigenen Bedürfnisse, und Sexualität ist nun mal ein menschliches Bedürfnis, weil irgendwer dafür gesorgt hat, dass es uns verdammt viel Spaß macht und einen Endorphinstoß erzeugt. Das ist ja nicht bei allen Säugetieren der Fall. Bei uns leider schon. Sex macht dummerweise Spaß. Und deswegen steinigen wir Menschen und schneiden denen mit einer rostigen Rasierklinge die Klitoris ab und spritzen den Säure ins Gesicht, damit die ja keinen anderen mehr angucken und was auch immer wir uns zu Sauereien einfallen lassen. Aber sind wir Menschen das wirklich selber, die dafür sorgen? Und ich glaube eben nicht. Ich glaube, weil wir teleologisch denken, weil wir die Konsequenzen unseres Verhaltens abschätzen können, weil wir mit unserer Großhirnrinde herausfinden können, was denkst du, was möchtest du, was sind deine Bedürfnisse, sind wir das friedlichste Wesen auf der ganzen Erde. Das friedlichste. Das siehst du bei Kindern zum Beispiel. Kinder haben auch mal Konflikte. Die sagen, du bist doof, nein, du bist doof. Gib mir mein Förmchen wieder, nein, das ist meins. Aber wenn wir Eltern dazwischen kommen und sagen, jetzt vertragt euch mal, dann gucken die beiden uns doof an. Nach dem Motto, was habt ihr denn für ein Problem? Und spielen einfach weiter. Es ist ja nicht verboten, einen Konflikt zu haben. Es ist ja nicht verboten, Meinungsverschiedenheiten zu haben. Dadurch lernen wir auch. Wir brauchen Probleme, wir brauchen unsere Herausforderungen. Wenn wir nie ein Problem gehabt hätten, wenn wir von Anfang an so perfekt wären, wie das unser anerzogener Anspruch so erfordert, dann würden wir heute noch zufrieden grunzend in den Höhlen sitzen und es wäre alles in Ordnung. Wir würden uns gar nicht entwickeln. Es ist also schon in Ordnung, dass du sagst, verflixt doch mal, da habe ich ein Problem, das muss gelöst werden. Das ist einer der Motoren unserer Entwicklung. Aber wir sehnen uns ja nach einer Lösung. Wir sehnen uns danach, dass wir irgendwie wieder, naja, in Harmonie mit unseren Spielkameraden, mit unserer Familie und so weiter sind. Und wir sehen, dass wir friedlich sind, auch bei anderen geschichtlichen Episoden. Ich habe das, glaube ich, im letzten Jahr auch erzählt, diese Geschichte mit Ypern, belgische Front, Erster Weltkrieg, Weihnachten 1914, Heiligabend 18 Uhr. Da sitzen da hinten im englischen Schützengraben lauter verängstigte junge Soldaten. Im deutschen Schützengraben sitzen verängstigte junge Männer. Die sind im August und September an die Front gekommen und haben gedacht, naja gut, die schießen eben ein paar Feinde tot und kommen dann mit einem Orden und eine Menge Geld wieder nach Hause. Und Weihnachten sitzen sie dann am Weihnachtsbaum versammelt und feiern Weihnachten. Jetzt sitzen sie im Schützengraben, der Boden gefriert langsam. Und Feuchtklammer, Nebel liegt in der Luft und da ist nichts mit Weihnachten. Die Frontversorgung hat den Deutschen zwar kleine Weihnachtsbäumchen mitgebracht, damit es weihnachtliche Stimmung ist im Schützengraben. Die Engländer bekamen ein paar Mistelzweige, aber das Feld vor den beiden war übersät mit den Leichen der eigenen Kameraden, die langsam steif gefroren sind. Und aus dieser Angst heraus hat dann irgendein deutscher Soldat wohl das Weihnachtslied Stille Nacht, Heilige Nacht gesungen. Und von da drüben stimmte ein Engländer, der das Lied kannte, summend mit ein. Und durch diese Resonanz, die da entstand, nicht Dissonanz, sondern Resonanz, durch dieses, du bist auf dem gleichen Kanal wie ich bin auf dem gleichen Kanal wie du, entstand eine Kettenreaktion. Das Summen da drüben wurde lauter und irgendwann hielt ein Deutscher wohl so einen kleinen Weihnachtsbaum hoch. Der wurde nicht abgeschossen. Normalerweise wurde auf alles geschossen, was sich irgendwie regte. Und drüben reckte ein Engländer einen Mistelzweig hoch. Und ein Deutscher sagte, we don't shoot, you don't shoot. Und dann kam der erste englische Soldatenkopf über dem Schützengraben, kein Schussziel. Die Männer stiegen aus, sangen, spielten Fußball, kochten, feierten 3 Tage lang Weihnachten und bis zum Ende des nächsten Jahres fiel an der belgischen Front in Ypern nicht ein Schuss mehr. Der Mensch ist das friedlichste Wesen auf der ganzen Erde. Wir wollen keinen Krieg. Menschen führen keine Kriege. Menschen führen Kriege nur aus. Geführt werden sie von Institutionen. Und die sorgen dafür, dass wir das Menschsein uns nicht mehr wahrnehmen. Wir fühlen uns nicht wie Menschen. Wir sind nämlich keine mehr. Wir waren mal welche. Wir sind Zivilisierte. Wir sollen ora et labora. Nicht verwirkliche dich und sei glücklich und sei gesund und liebe deinen Nächsten. Halt die Fresse. Ora et labora. Bete und arbeite. Und das merkt kaum einer von uns. Denn wir machen mit unseren Kindern das, was man mit uns gemacht hat und mit deren Eltern und mit deren Eltern. Und das geht zurück in die Antike. Da werden wir ja noch einen Vortrag wahrscheinlich nachher drüber hören. Wir leben in einem System, das ist absolut menschenunwürdig, abgesehen davon, dass es menschenverachtend ist. Es gibt aber eben Kulturen, da ist das nicht so. Nicht nur keine Gefängnisse, keine Diebstähle, keine Vergewaltigung. Die Kinder weinen auch kaum. Wenn du so zu den Lakota gehst, zu den Mushimba, Makawana und so weiter, diese ganzen Naturvölker, die noch einigermaßen naturbelassen sind. Das ist ja mittlerweile kaum möglich. Die meisten sind ja mit dem Virus Zivilisation schon irgendwie mal so ein bisschen angeseucht worden. Aber wenn du bei den Naturvölkern zu Gast bist, die sind total freundlich, total hilfsbereit, die lachen sehr, sehr viel. Wir haben überhaupt nichts mehr zu lachen. Wir haben das Lachen verloren. Schau dir doch mal unsere Chefin an. Das ist unser Idol. Meins nicht, euers auch nicht. Aber wir brauchen die offenbar. Die ist ja nicht weg. Hat das irgendwen von euch gewundert? Nee, ne? Hat irgendwer sich wirklich über das Wahlergebnis gewundert? Nein, ne? Es ist so wie bei Kindern. Wenn die ihre Erkältung nicht auskurieren, dann müssen sie halt noch ein bisschen mehr husten. Egal. Jedenfalls glaube ich, dass man das alles wieder rückgängig machen kann. Das ist nämlich mein Job. Seit 30 Jahren mache ich das. Als junger Student habe ich damit angefangen. Da ging es zunächst um so harmlose Sachen wie Zwangsstörung. Ich kann mich noch gut an einen Fall erinnern von einer Freundin von mir, einer guten Freundin, und die sagte, was machst du, Hypnose? Das ist ja toll. Kannst du mir vielleicht bei einer Sache helfen? Denn immer, wenn ich aus dem Haus gehe, dann muss ich wieder zurück und schauen, ob die Kaffeemaschine aus ist, ob der Toaster aus ist, ob und der Herd aus ist und so weiter. Dann gehe ich wieder raus, dann gehe ich wieder rein und so weiter, bis zu 6 Mal und ich drehe fast durch. Ich hatte von diesem Phänomen in meinem Leben noch nicht gehört bis dahin. Aber ich sage, ja, es muss ja einen Grund geben. Und dann fanden wir diesen Grund relativ schnell raus. Und zwar habe ich sie so ein bisschen runtergefahren. Das mache ich nachher mit euch, wenn ihr da Lust drauf habt, auch. Ich habe eine Traumreise vorbereitet. Und fragte sie, was könnte denn der Grund sein? Sag mir einfach, was dir durch den Kopf geht. Sie atmet heftig, ringt mit den Tränen und erzählt mir, dass ihr plötzlich einfällt, und ich habe ihr gesagt, das Gehirn kann nichts vergessen. Ihr fällt plötzlich ein, sie ist irgendwie in ihrem Kinderbettchen, in ihrem Kinderzimmer und es brennt. Das Bügeleisen auf dem Bügeltisch hat Stoff entflammt. Das ist per se jetzt noch nicht so schlimm, weil die Kleine ist ja nicht davon betroffen. Aber die Mutter kommt ins Zimmer gerauscht und macht ein Heidentheater. Bla 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 bla, es brennt. Das ist jetzt auch noch nicht so schlimm. Das Dumme ist nur, dass wir alle und sie auch gelernt haben, wenn die Eltern durchdrehen, waren wir es mal wieder in Schuld. Ha? Wenn eure Eltern sagen, verdammt nochmal, verflixt nochmal, Schluss jetzt, du kriegst sofort so ein Gefühl. Da ist der rote Knopf, von dem ich gesprochen habe. Schuldgefühl. Du bist schuld. Dabei hast du gar nichts gemacht. Wenn du eine Blumenvase umschmeißt mit 4 Jahren, du willst in den Garten rennen, weil die Sonne scheint und der Hund vom Nachbarn ist da, du rennst durch den Flur, die Ming-Vase fällt um, clear 2000 Stücke. Dann heißt es, dummes Kind, kannst du nicht aufpassen. Und du denkst, wir sind bis zum 8. Lebensjahr nicht in der Lage, unsere Eltern kritisch zu hinterfragen. Bis zum 8. Lebensjahr wissen wir ganz genau, ich bin doch nicht böse. Wenn die sagen, du bist aber böse. Wir glauben aber, die hätten recht. Böses Kind, schau mal die Blumenvase. Und wir denken, ja, stimmt. Eigentlich müsste eine Super-Nanny oder ein Schutzengel oder wer auch immer kommen und sagen, hey, pass mal auf, du kannst doch nicht irgendwelche teuren Blumenvasen in die Gegend stellen, wenn du hier 4-jährige Kinder rumspringen hast. Wie bescheuert bist du denn eigentlich? Außerdem, ist dir das Wohl deiner Vase wichtiger als das Wohl deines eigenen Kindes? Du tickst doch wohl nicht ganz sauber. Aber das sagt leider keiner. Wir fühlen uns schuldig. Oh ja, du hast recht, ich war böse. Du bist doch nicht böse, nur weil du das Wertesystem eines anderen noch nicht verstehst. Ja, diese Blumenvase ist für ein Kind nicht so wichtig. Der Hund im Garten ist einfach wichtiger. Aber wir reifen doch mal irgendwann. Wir werden doch mal irgendwann erwachsen und kaufen uns selber eine Ming-Vase oder was auch immer wir so tun. Nur weil wir noch nicht auf Knopfdruck perfekt sind, sind wir doch nicht böse. Aber genau das installiert man bei uns. Man installiert, du bist böse. Und dann droht man uns mit dem Finger. Und ich habe in meinem Buch, was deine Angst dir sagen will, mal analysiert, warum eigentlich drohen wir mit dem Finger? Was macht denn der Finger? Ja, der macht gar nichts. Warum drohen wir nicht mit der Faust? Oder mit der Hand? Mit der Faust, mit der Hand kann man richtig was bewegen. Pau, pau, pau. Aber doch nicht mit dem Finger. Der Finger ist ein Stock gewesen. Aus grauster Vorzeit, mit dem der frisch geschaffene Homo sapiens zur Arbeit geprügelt wurde. Das ist in unser Genom so eingebrannt, dass wir heute noch ein Problem kriegen, wenn jemand so macht. Das ist so ins Genom eingebrannt. So, jetzt ist dieses Mädchen also, hat die also gelernt, Mutter kommt ins Zimmer und macht einen Heidentrara, wenn es brennt. Und genau durch dieses Schuldgefühl hat sie diese Zwangshandlung entwickelt. Dieses, oh, ich muss kontrollieren, das hat überhaupt nichts damit zu tun, ob die Bude abbrennt oder nicht. Schließlich gibt es ja auch das scheinbare Versprechen einer Versicherung. Wenn deine Bude abbrennt, kein Problem, bezahle ich. Meistens ist es ja dann doch nicht ganz so, aber wir denken ja zumindest, wir wären in Sicherheit. Aber der Brand war gar nicht das Problem, sondern der Ärger der Mutter. Und genau solche Sachen haben wir so auf der Festplatte, dass wir aus Angst vor Ablehnung, aus Angst vor Sanktionen, alles stehen und liegen lassen. Und genau diese Dinge nehmen ihren Ursprung im Mutterleib. Denn, das gerade schon so ein bisschen erwähnt, wenn wir im Bauch unserer Mutter sind, entwickelt sich unser Gehirn. Das kommt ja nicht erst mit der Einschulung in unseren Kopf. Sondern ab der dritten Schwangerschaftswoche fangen wir an, neuronal zu verschalten. Wir fangen an zu denken. Denken entsteht durch Reize. Reize sind Unterschiede. Und wir brauchen bestimmte unterschiedliche Reize, um Neuronen zu verschalten. Das heißt, unsere Sinnesorgane tasten die Dinge ab. Wenn ich die Struktur von einer Oberfläche fühlen möchte, dann reicht es nicht, dass ich da einfach drauf fasse, sondern ich muss so ein bisschen hin und her fühlen. Unsere Trommelfelle, die vibrieren und auch unsere Augen haben so einen Mikrotremor. Das heißt, unsere Augen tasten mikroskopisch mit so einer Zitterbewegung das Bild ab. Denn wenn du die Augäpfel fixierst, das hat man experimentell mal gemacht, dann verschwindet nach 3 Sekunden das Bild, du siehst nichts mehr. Und machst du die Fixierung wieder los, dann kann dieser Mikrotremor wieder das Bild abtasten und du siehst wieder was. Es ist wichtig, wenn du als Coach, als Stressforscher, als Geisteswissenschaftler erblindete Menschen dazu verhelfen willst, dass sie wieder sehen können. Denn meistens sind nicht die Augen das Problem, es sei denn, da ist jetzt ein Nagel reingekommen oder Säure oder sowas. Aber wenn die Menschen irgendwie eine erworbene Blindheit haben, dann liegt das an den Augenmuskeln. Die sind dann mit Stresshormonen blockiert und sowas kann man wieder rückgängig machen. Da gibt es den berühmten Fall von dem Wiener Arzt und Hypnotiseur Franz Anton Mesmer, der Marie Paradis hypnotisiert hat. Die ist seit ihrem 3. Lebensjahr blind, die Komponistin. Und er hat in Hypnose sie forschen lassen, warum ist sie erblindet. Und sie erzählte dann von einem Übergriff, einem sexuellen Übergriff. Und sie wollte schlicht und einfach diese Machtlosigkeitserfahrung nicht noch einmal machen. Sie sah nichts mehr. Ihr Vater hat dann die Behandlung irgendwann abgebrochen, nachdem sie wieder sehen konnte. Und dann eine Menge wieder rückgängig gemacht. Ein Schelm, der sich da ein Motiv bei denkt. Aber wir können also mit bestimmten Reizen neuronal verschalten. Und im Bauch unserer Mutter gibt es durchaus Reize. Und zwar nicht unbedingt von der Außenwelt, in der wir leben. Es ist immer gleich warm und immer gleich dunkel. Und das merken wir nicht, weil wir haben ja keine Erfahrungen von Helligkeit und Kälte und so gemacht. Wir haben keine Vergleichsmöglichkeiten. Aber über die Nabelschnur kommen alle Neurotransmitter des mütterlichen Blutes. Alles, was Mutter fühlt, fühlt das Baby auch. Wenn eine Mutter einen Krimi sieht im Fernsehen und denkt, boah, ist das spannend, ist das Baby ebenfalls angespannt. Wenn eine Mutter einen Witz hört und sich scheckig lacht, ist das Baby im Bauch erheitert. Und wenn eine Mutter schlechten Sex hat, weil sie sich irgendwie übergriffig fühlt oder einfach sehr katholisch erzogen ist, sehr prüde erzogen ist oder sonst wie, keine Ahnung, da Ressentiments hat, dann kommen Sexualhormone, die ja normalerweise einen Endorphinausstoß verursachen würden im Gehirn, mit blockierenden Stresshormonen zusammen in unser Gehirn und wir lernen, Sexualität ist eigentlich eine schöne Sache, aber irgendwie dann doch nicht. Das ist ein Lernprozess, den wir dann im Laufe unserer Erziehung immer mehr antriggern, das heißt durch eine übertriebene Reinlichkeitserziehung wird dieser Eindruck, dass Sexualität eine schlimme Sache ist, dass dieser Bereich da unten tabuisiert ist, immer mehr bestätigt. Da heißt es, na, nimm mal die Finger aus der Hose, du Ferkelchen, und guck da nicht so hin, du Schwein, und so weiter. Und dadurch lernst du mehr und mehr, dass deine sexualhormonproduzierenden Drüsen am besten nicht funktionieren sollten. Du verstopfst sie dann mit Stresshormonen und das sorgt dann bei Männern zum Beispiel für Prostatakrebs. Du lernst einfach, meine eigene maskuline Sexualität ist eine Bedrohung, gibt nur Ärger, Ärger will ich vermeiden, also richtest du den Ärger nach innen. Das kriegst du bei Naturvölkern nicht, die haben keinen Prostatakrebs, die haben ja noch nicht einmal Wechseljahresbeschwerden, diese Naturvölker, von wegen Hitzewallungen und Schweißausbrüche, das kennen diese Frauen nicht, aus dem einfachen Grunde, weil diese Wechseljahresbeschwerden kein Naturphänomen sind, das ist eine Zivilisationskrankheit, du hast einfach nur die Erfahrung gemacht, dass sich keine Sau mehr braucht als Frau. Du bist abgemeldet als Frau mit 50. Du brauchst jetzt keine Kinder mehr zu kriegen und den Blödmann da an der Backe, den hältst du die nächsten 30 Jahre auch noch aus. Du produzierst einfach nicht mehr genug weibliche Hormone. Und dadurch kriegst du halt diese ganzen Probleme. Das kriegt man wieder rückgängig gemacht. Indem ich dir mal erkläre, worin eigentlich die Stärke der Femininität besteht. Das wissen die wenigsten Frauen. Was ist denn überhaupt Femininität? Naja, Miniröckchen, Pferdeschwänzchen, rosa Lippenstift, nein, das ist kindlich. Kinder wachsen so schnell, dass die Röcke ständig zu kurz sind. Femininität sind Eigenschaften wie heilen. Heilen. Zu wem laufen denn die Kinder, wenn sie sich das Knie aufgehauen haben? Zum Papa? Quatsch, zur Mama. Und was macht die Mutter? Näht die das zu? Blödsinn. Die sagt, Schätzchen, alles gut. Alles wird gut, heile, heile Segen. Und dadurch entstresst sie das Kind. Und ohne Stresshormone kann der Körper von ganz alleine heilen. Den müssen wir nicht dazu überreden, dass er heilt. Der Körper versucht, Abzeugung, 120 Jahre alt zu werden. Und zwar kerngesund dabei auch noch. Es gibt ja viele Alternativmediziner, die sagen, ja, und wir müssen die Selbstheilungskräfte des Körpers aktivieren. Blödsinn, du musst deine Selbstheilungskräfte nicht aktivieren, du musst aufhören, sie zu sabotieren. Stresshormone sorgen dafür, dass du... Danke. Stresshormone sorgen dafür, dass etwas nicht funktioniert im Körper. Dafür sind die ja da. Das sind die inneren Stoppschilder gewissermaßen. Die sagen, halt, Moment, hier droht Gefahr. So, heilen ist eine feminine Eigenschaft. Interpretieren ist eine feminine Eigenschaft. Interpretieren bedeutet sowas Ähnliches wie extrapolieren, Gedanken lesen, wenn wir es mal ein bisschen kryptisch ausdrücken. Eine Frau, die muss doch sofort wissen, warum ihr Kind weint. Ein Mann hört nur, dass das Baby weint. Und eine Frau sagt, gib her, du Blödmann, es ist nass, das hört man doch. Nein, das hört Frau. Das kann jede Frau interpretieren. Das ist natürlich für uns Männer der größte Albtraum, dummerweise, weil wir das nicht können. Ja, wir interpretieren nicht. Das hassen Frauen wie die Pest. Da sagt die Frau, du Schatz, ich habe mir im Schaufenster mal dieses rote Kleid angeschaut. Und der Mann interpretiert nicht. Er sagt, ja, okay. Und weil er nicht interpretiert, sagt er, du Schatz, ich habe mir mal den Katalog von diesem Porsche bestellt. Und die Frau interpretiert und sagt, wir haben da doch gar kein Geld für. Und der Mann sagt, der Katalog war umsonst. Das weiß aber leider keiner, dass Frauen interpretieren können und Männer das erst mühsam erlernen müssen. Wir dürfen nicht interpretieren, sonst haben wir nämlich ein Problem. Wir dürfen auch dieses wahnsinnige Mitgefühl, was Frauen brauchen, um herauszufinden, was ist denn mit dem Baby los, ganz genau. Will es nur seine Stimme ausprobieren oder hat es gerade Hunger oder hat es irgendein anderes Problem? Das dürfen wir nicht, weil wenn wir interpretieren und so zu sehr empathisch sind, dann würden wir mit unserer Keule zwar in den Wald gehen, um Bambi eins drüber zu ziehen, wir würden aber denken, oh, das arme Bambi, kannst du ja nicht machen. Dann kommen wir ohne Bambi nach Hause und dann haben wir ein Problem. Das heißt nicht wir, sondern unsere Sippe. Das wird uns aberzogen. Es wird uns aberzogen, zu verstehen, dass andere anders sind, dass Frauen nun mal keine Männer sind. Und eine weitere feminine Eigenschaft, die euch aberzogen wurde, ist regieren. Regieren ist eine weibliche Eigenschaft, keine männliche. Herrschen ist männlich. Herrschen bedeutet Druck ausüben. Und in diesem System sind wir ja, in diesem Ich bin der Herr, dein Gott. Und du sollst dies und das und jenes. Und wehe, du tust das nicht. Herrschen ist irgendwie maskulin. Das heißt, ein Konzern, der maskulin herrscht, der seine Mitarbeiter unter Druck setzt und sagt, wenn du nicht spurst, dann sitzt es was. Der läuft in der Gefahr, dass wenn der Druck wegfällt, die Mäuse auf dem Tisch tanzen. Ich habe als Student in einem solchen Konzern gearbeitet, sehr großer Konzern, und das war steil hierarchisch. Da gab es den Obermotz, den Untermotz und der Rest waren Arschlöcher. Wenn aber mal wieder einer von Ober- oder Untermotz wegen den üblichen Herrscherkrankheiten im Krankenhaus lag, Herzinfarkt, Schlaganfall, Magengeschwürdurchbruch und so weiter, dann gab es auf der Ebene der Arschlöcher organisierten Stempelkartenbetrug. Da sammelte einer morgens die Stempelkarten ein und die anderen konnten eine Stunde länger schlafen. Das wird dir in einem Regierungssystem nicht passieren. Da gibt es einen anderen Konzern im Ruhrgebiet, einen Modekonzern, und die Chefin regiert. Das heißt, die hat Mitarbeiter, die sich mit ihr identifizieren. Und wenn sie irgendwie für Wochen auf einer Modemesse ist, nicht im Büro ist, wird in dem Laden genauso weitergearbeitet, als wäre die Chefin da. Regieren. Königin Kleopatra war eine Regentin. Die hat nicht mit der Peitsche die Leute an die Arbeit geprügelt, sondern die hat mit der wichtigsten Droge der Welt regiert. Die wichtigste Droge der Welt ist nicht LSD, ist auch nicht Alkohol, ist noch nicht mal Sex, ist Anerkennung. Die hat einfach gesagt, du bist doch Architekt, kannst doch tolle Häuser bauen, kannst du nicht auch Kornspeicher bauen? Und der Architekt sagt, ich mach doch selber, du blöde Kuh. Der sagte, boah. Mache ich. Das ist Regieren. Das könnt ihr, Frauen, das müsst ihr nämlich auch, weil wenn ihr im 9. Monat schwanger seid, dann lauft ihr nicht hinter einem Kaninchen her. Ihr grabt keinen Brunnen mehr. Ihr klettert auch nicht mehr auf den Apfelbaum. Ihr braucht jemanden, der das für euch tut. Das geht aber nicht, wenn du sagst, los, hol mir was zu futtern, sonst setzt es was. Dann sagt der, fick dich selber. Du kannst nur sagen, Schatz, dein Baby hat Hunger. Mach ich. Das ist Regieren. Jemanden mit einer Vision anstecken. Jemanden mit einer Idee anstecken und der ist dir sogar noch dankbar dafür. Dieser feminine Pool fehlt in der Welt. Wir haben keine Frauen mehr. Und es waren nicht etwa wir Männer, die sich diesen Mist ausgedacht haben. Es gibt ein Interview von Nicholas Rockefeller, einem Großbankier aus dem Jahr 1940, und er hat nicht damit gerechnet, dass das jemals veröffentlicht wird. Und er hat gesagt, es stört uns Großbanken immer kolossal, dass nur die Hälfte der Bevölkerung arbeiten geht und Steuern zahlt. Deswegen haben wir die Emanzipation erfunden. Jetzt glauben die Frauen, sie dürften arbeiten gehen und zahlen auch Steuern. Und wir haben den Zugriff auf die Erziehung der Kinder. Das Schlimme ist, das haben wir so gefressen, dass wenn du sagst, ich halte die Emanzipation für eine gefährliche Sache, du Nazi, was hast du denn für ein Frauenbild? Es geht doch gar nicht darum, dass die Frauen jetzt an den Herd gehen und die Beine breit machen oder was auch immer uns eingeredet wird. Es geht darum, dass der Yin-Pol ist und der Yang-Pol. So ähnlich wie zwei Magneten. Wenn du hier einen Pluspol hast und hier auch noch einen Pluspol, das geht nicht gut. Regieren bedeutet, den anderen mit einer Vision anstecken. Wir wissen, dass bei den olympischen Disziplinen zwischen weiblichen und männlichen Athleten unterschieden wird, weil die Männer vom Körperbau her meistens etwas leistungsfähiger sind als Frauen. Das heißt, Männer sind unter Umständen etwas kräftiger. Dafür können Männer nicht interpretieren, nicht heilen, keine Kinder kriegen und erst recht nicht unbedingt Frieden stiften. Da kommen wir auch noch zu. Ein Mann wäre also in der Lage, innerhalb von einer Sekunde ein Gurkenglas zu öffnen. Knack! Eine Frau kann das in einer Sekunde unter Umständen nicht. Aber eine Frau wäre in der Lage, innerhalb von einer Sekunde 1000 Gurkengläser öffnen zu lassen. Sie braucht doch nur darum zu bitten. Und was machen die Männer? Die sagen, hier, bitteschön. Das Marmeladenglas auch noch? Anerkennung ist die Droge, mit der die Welt regiert wird, mit der der Yin-Pol den Yang-Pol regiert. Und kein Yang beschwert sich darüber. Das ist ja der Grund, warum bei den Polizistinnen, bei dem Außendienst bei der Polizei idealerweise, wenn man den zur Verfügung hat, möglichst feminine Frauen eingestellt werden. Aus dem einfachen Grunde, weil ein noch so besoffener, aggressiver Randalierer einer hübschen Polizistin nicht das Nasenbein bricht. Der Yangpol kämpft niemals gegen den Yinpol. Das Problem ist nur, wenn wir nicht mehr kämpfen. Wer soll denn dann die schönen Waffen kaufen? Und dann hat unser Herrschersystem ein Problem. Es lebt nämlich davon, dass wir jeden Cent ausgeben, um uns etwas zurückzukaufen, was wir mal hatten. Frieden, Sexualität, Liebe, Sicherheit. Wir hatten das mal, wir waren mal Menschen. Und dann kommt dieses System und sagt, pass mal auf, du bist schuld, wenn du in der Nase bohrst, du bist schuld, wenn du dir am Sack kreuzt, du bist schuld, wenn du nicht dich auf die Knie schmeißt und mich anflehst. Papst, wer war denn das noch gleich? Pius? Nee, wer kam nach Pius? Weiß ich nicht mehr. Ich hab zu Hause so ein kleines Zettelchen aus irgendeiner Kirche gefunden. Da ist der Papst, der während der, direkt nach der Nazi-Zeit in Deutschland. Pius? Pius der XII. Jedenfalls, egal welcher von den Piep, das war, da steht, der Mensch ist Gott am nächsten, wenn er kniet. Knien? Wir sind ja mit dem aufrechten Gang. Was sollen wir denn auf Knien? Ganz einfach. Wenn wir knien und den Kopf senken und vielleicht auch noch die Hände falten, dann kann man uns fesseln und den Kopf abschlagen. Das ist eine Unterwürfigkeitsgeste. Dann sind wir Gott am nächsten. Wer ist denn eigentlich der Herr, dein Gott? Ich habe mich das im Rallye-Unterricht im 5. Schuljahr schon gefragt. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Welche anderen Götter, wenn du doch der Einzige bist? Ich meine, es sagt uns ja auch keiner, wir sollen nur eine Sorte Sauerstoff einatmen. Nicht die andere. Die gibt's nicht. Welche andere? Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Was für ein Fass wird denn da aufgemacht, bitteschön? Und wenn wir uns die Antike angucken, da ist immer von Göttern die Rede. Und irgendeiner sagte Schluss aus Ende, ich bin jetzt hier der Herr, dein Gott. Und wie der sich dann nennt, ist epochal unterschiedlich. Ob der sich jetzt gerade mal Zeus nennt oder Allah oder Jahwe oder Christus oder wie in der DDR Staat, ist eigentlich egal. Hauptsache wir denken, wenn wir nicht in der Spur laufen, gibt's Ärger. Jetzt sind wir aber mal das mächtigste Wesen auf der Erde gewesen. Bis dass dieser rote Knopf installiert wurde. Und dieser rote Knopf ist dummerweise sehr mächtig. Ich habe einen sehr tragischen Fall von einem sehr erfolgreichen Unternehmensberater. Ein unheimlich lieber Kerl, ein unheimlich kluger Kopf. Und sein ganzer Erfolg bröselte wie Staub zusammen, nachdem eine Frau ihn verlassen hat. Und er hat das irgendwie nicht so richtig verkraftet und verstanden. Und da haben wir diesen roten Knopf. Es hat mit der eigenen Mutter zu tun. Es ist ja nicht so, dass es keine hübschen oder tollen oder klugen oder sonst was Frauen gibt. Es gibt ja uns alle nicht mehr so wie Kleopatra vielleicht, aber immerhin noch gut genug, dass wir unser Leben für die geben würden. Aber er hat das Gefühl, oh Gott, ich bin ein Versager, ich bin nicht gut genug. Ich bin nicht gut genug. Das redet man unsere ganze Kindheit über uns ein. Das kannst du noch nicht, das darfst du noch nicht, das macht man nicht, dazu bist du noch zu klein. Lies doch erstmal die Gebrauchsanweisung, bevor du dein Spielzeug auspackst. Wir lernen, wir sind nichts und wir dürfen auch nichts. Wir dürfen noch nicht einmal essen. Probier es doch mal aus. Setz dich an den Tisch und fang schon mal an zu essen. Hohoho. Greif doch mal 10 Minuten vor dem Mittagessen in die Keksdose. Nein, es gibt doch gleich Mittag. Ja, aber ich brauche gerade Glucose. Glucose, Zucker, ist ein Grundnahrungsmittel. Es wird total verteufelt von diesen sogenannten Ernährungsberatern. Oh, Zucker, um Gottes Willen, lass mal den Zucker weg, dann wirst du auch gesund. Blödsinn, lass mal die Schuldgefühle weg, die du für das Konsumieren von Zucker hattest, dann wirst du gesund. Ja, Zucker ist ein Nahrungsmittel, wir brauchen Glucose für unser Gehirn und unsere Muskeln. Ohne Glucose sterben wir. Zucker macht nicht krank, Zucker macht auch kein Karies. Gorillas fressen den ganzen Tag Bananen, die haben noch nicht mal Karies. Wir denken aber, es wäre verboten, es ist eine Währung. Das, was wir am meisten brauchen, ist eine Währung. Du warst artig, jetzt kriegst du mal Schokolade. Du hast eine 1 in Mathe? Das ist toll, da habe ich aber was für dich. So, hier sind die Kekse. Es ist eine Währung. Wehe, du greifst 10 Minuten vor dem Mittagessen einfach mal in die Portokasse. Oh, Kekse. Nein, es gibt gleich was zu essen. Wehe, du greifst 10 Minuten nach dem Mittagessen in die Keksdose. Du hast doch gerade erst gegessen. Es ist eine Währung, die wird dosiert. Du darfst nicht einfach das, was du am meisten brauchst. Auch Sexualität nicht. Versuch es doch mal einfach, mit irgendeinem Menschen anzubandeln, auf den du Lust hast. Du kriegst ein blaues Auge nach dem anderen. Und zwar von dem, der sagt, die gehört mir. Wir müssen ja nicht jeden küssen, nur weil wir es möchten. Aber es ist jetzt auch kein Verbrechen, zumindest zu sagen, wie wär's denn mal? Dann kann man immer noch sagen, nein. Wir lernen aber, nein sagen geht nicht. Nein sagen ist ein Peitschenhieb. Wir haben eine unfassbare Angst vor dem Wort nein. Und deswegen gibt es Menschen, die sagen, ich frag dich gar nicht erst, ich vergewaltige dich einfach. Es gibt Kulturen, die machen das nicht. Die haben aber auch kein Problem mit dem Wort nein. Wir schon, weil nein bedeutet immer, hier ist eine Grenze, die du nicht überwinden kannst. Wir lernen in unserer Kindheit, eine Grenze ist nicht überwindbar. Darf ich noch aufbleiben? Nein, ab ins Bett mit dir. Warum denn? Stell nicht so dumme Fragen. Es ist aber eigentlich eine ganz gute Frage. Wieso soll ich denn eigentlich ins Bett, wenn ich nicht müde bin? Habt ihr euch das je überlegt? Naja, man muss ja auch schlafen. Ja, glaubst du denn wirklich, dass du nie schläfst, wenn dich keiner ins Bett schickt, oder was? Hallo? Wer müde ist, schläft. Und wer nicht schläft, ist auch nicht müde. Zu mir kommen Hunderte von Klienten, die sagen, Winter, hilf mir mal, ich kann nicht schlafen, ich habe Schlafstörungen, ich brauche Schlaftabletten. In meinem ganz neuen Buch, wo ich gerade dran sitze, das kommt bald raus, das heißt Müssen macht müde, Wollen macht wach, erkläre ich den Menschen, du hast keine Schlafstörungen. Du bist, das kann man dann herausfinden mit bestimmten Verfahren, du bist so gegen 14, 15, 16 Uhr oder sowas geboren, du bist nachtaktiv, deine Leistungskurve beginnt erst nachmittags, was willst du nachts im Bett? Du brauchst nachts nicht zu schlafen, wenn du nicht müde bist, schon mal gar nicht. Aber wir denken, wir müssten. Ich muss ja schlafen. So, und wir sagen, ab ins Bett mit dir. Und dann sagen die Kinder, na, ich will aber nicht. Jetzt ist aber mal Schluss. Böses Kind, hör auf mit dem Theater. Du warst gestern erst so lange wach. Wir lernen, eine Grenze ist unüberwindbar. Und dann bleiben wir in dieser Grenze. Wir sind nämlich darauf konditioniert. Wir haben Reizreaktion zerknüpft. Wenn wir unseren Bedürfnissen irgendeinen Freiraum geben, dann gibt es richtig Ärger. Und das machst du so 2-3 Mal, diesen Stresshormonstoß mitbekommen und dann lässt du es sein. Wir lernen, dass wir nicht einfach essen dürfen, wenn wir möchten, nicht einfach schlafen dürfen, wenn wir möchten. Wir lernen, dass unsere Bedürfnisse offenbar das Schlimmste sind, was man der Gesellschaft antun kann. Jetzt ist aber das Problem, weil wir unsere Bedürfnisse so unterdrücken, kriegen wir Krankheiten, wie eben Prostatakrebs, da haben wir schon drüber gesprochen, oder auch ein Diabetes Typ 2. Ein Diabetes Typ 2 kommt nicht dadurch zustande, dass ihr jemand in den Bauch gehauen hat. Das kommt dadurch zustande, dass diese Bauchspeicheldrüse, die Insulin produziert, um Polysaccharide, also Zucker, aufzuspalten und damit organverfügbar zu machen, an der Arbeit gehindert wird, weil du darfst ja nicht einfach was Leckeres essen, wenn du nicht hart genug gearbeitet hast. Es ist dir ja nicht erlaubt gewesen, jetzt einen Schokoriegel zu essen. Du warst ja gar nicht artig, du warst ja gar nicht fleißig. Ein Schuldgefühl wegen unverdienter Belohnung ist der Grund für einen Diabetes Typ 2. Und wenn wir mal das auflösen und sagen, deine Eltern haben dich doch nur schützen wollen, die sagen, das darfst du nicht, das geht doch so nicht, erst die Arbeit, dann das Vergnügen, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen, die wollten dich schützen vor dem Zugriff des Herrschers, damit du halt ein braver Untertan bist, haben sie sich zum Stellvertreter des Herrschers gemacht. Wenn du das also verstehst, dass deine Eltern auch gerne Schokolade gegessen hätten, aber Angst hatten, dass du eben nicht artig bist, nicht brav bist, dass du deine Rechte einfach wahrnimmst und damit unbeherrschbar wirst, dann verstehst du, warum die dir das angetan haben, aber dann löst sich auch das Schuldgefühl auf. Und das ist die ganze Lösung. Wir haben diesen roten Knopf, diesen obersten Richter. Es sind unsere eigenen Eltern, die sagen, das darfst du nicht, das macht man nicht. Oder stellvertretend dann als Freundin, als alles, was wir für autoritär halten, einen Steuerberater, einen Staatsanwalt, einen Polizisten, einen Arzt, ja sogar ich, nur weil ich hier eine 30 Zentimeter hohe Treppenstufe höher stehe als ihr und vor euch bin, ob ich will oder nicht, ein Angstmacher für euch. Wenn ich nämlich jetzt sage, so, wir schreiben gleich einen Test, dann habt ihr ein Gefühl, vorausgesetzt ihr glaubt es mir. Das ist der Grund, warum ich bei meinen Coachings auch so spreche, wie mir der Schnabel gewachsen ist und so aussehe, wie ich halt aussehe. Ich könnte natürlich auch einen schwarzen Anzug tragen und sagen, so, jetzt bringe ich Ihnen etwas bei, ich zeige Ihnen etwas, das Sie in dieser Form noch nicht wussten, sondern haben die Leute eine halbe Stunde Angst vor mir und sind dann froh, wenn ich weg bin. Wir leben in einem Angstsystem. Angst. Wir haben Angst vor, wenn wir nicht ins Bett gehen und schlafen. Wir haben Angst vor Sexualität. Wir haben Angst, wenn wir nicht brav in der Schule und fleißig sind, dass wir dann keine Arbeit kriegen. Ich weiß nicht, einige von euch kennen ja meine Geschichte. Ich habe ab dem zweiten Schuljahr keine Hausaufgaben mehr gemacht in der Schule. Aus dem einfachen Grunde, weil ich wissen wollte, mit welchem Recht greift die Schule in mein Privatleben ein. Ich muss allerdings dazu sagen, ich hatte riesiges Glück, ich bin eben nicht autoritär erzogen, weil meine Eltern tot waren. Das war das Beste, was mir passieren konnte, dass die tot waren. Die sind nicht tot, die waren tot. Also mittlerweile ist meine Mutter verstorben, aber dadurch, dass die klinisch tot waren, und ich war noch ganz, ganz klein, wussten diese beiden, wir können unseren Kindern gar nicht versprechen, dass wir morgen noch da sind. Wir können unseren Kindern nicht versprechen, dass wir immer auf die aufpassen und für die sorgen. Also haben sich meine Eltern nicht eingemischt. Die haben nicht gesagt, geh ins Bett, räum dein Zimmer auf, mach deine Schularbeiten. Und wenn ich mal mit einer 5 nach Hause kam, dann haben die nicht geschimpft, weil das war meine Sache. Und wenn ich mal eine 1 hatte, haben die nicht gejubelt, weil das war auch meine Sache. Die wollten einfach nur wissen, bist du gesund, bist du glücklich, brauchst du uns irgendwo für. Die haben mich vor jede Wand fahren lassen, vor die ich fahren wollte. Wenn ich mir beim Spielen wehgetan habe, war das meine Sache. Und wenn ich mal Mist gebaut habe als Teenager, dann haben die auch nicht gemeckert. Ganz im Gegenteil. Ich habe mal mit 14 Jahren mich zum Clown anstiften lassen. Wir waren bei Karstadt in der Schallplattenabteilung, kurz vor Ladenschluss. Und ich war mit Freunden unterwegs und einer von denen sagte, komm, wir klauen was. Es war kein Mensch mehr da. Ich hatte überhaupt keine Lust. Aber gut, ja, dann klauen wir halt was übrig. Fand aber bei Karstadt nichts, weil dieser Laden hat überhaupt nichts von dem, was ich gerne so höre. Und ich nahm von diesem ganzen Dreck, der da stand, irgend das geringste Übel und wollte es so in meine Tüte gleiten lassen. Es klappt aber nicht, es klemmt ein bisschen. Und ich half also etwas nach. Und dann kam, wo auch immer der Typ herkam, die Hand vom Sheriff von hinten auf meine Schulter. Mein Freund, komm mal mit. Und ich dachte, Scheiße, wo kommt der denn her? Aber ich war ja Profi. Ich machte ein Heidengeschrei. Oh, bitte, 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 lassen Sie mich laufen. Ich bereue alles. Der Typ war dummerweise auch Profi und sagte, nee, du kommst mit. Scheiße. Also ab ins Büro, Personalien aufgenommen und dann riefen die meine Eltern an. Die sind davon ausgegangen, dass Kinder, die klauen, kommen aus niederen sozialen Schichten. Das war bei mir auch der Fall. Und die sind davon ausgegangen, dass Kinder aus sozialen Schichten einem rauen Betriebsklima unterliegen. Und die wollten wissen, was passiert mit dem Kurzen, wenn die Eltern erfahren, dass er geklaut hat. Also haben die so ein bisschen so, naja, die Luft mal da getestet zu Hause. Und das finde ich eigentlich auch ganz gut. So, dann riefen die an, sie müssen jetzt ganz stark sein, ihr Junge hat geklaut, bla bla. Und dann ließen die mich wieder laufen. Und dann fuhr ich mit der Straßenbahn nach Hause und hatte noch 1 Kilometer zu Fuß zu gehen, breite Straße. Ich entschied mich für die linke Straßenseite. Und dann kamen mir meine Eltern entgegen. Da hatte ich nicht mit gerechnet. Die sind eine Runde mit dem Hund rausgegangen. Ich hatte eigentlich vorgehabt, dass ich mich erstmal so in mein Kinderzimmer schleiche und erstmal warte. Jetzt lief ich denen direkt in die Arme. Die hatten mich schon gesehen. Ich konnte nicht mehr die Straßenseite wechseln. Und meine Mutter guckte so ein bisschen so, wie eine Mutter guckt, deren Junge beim Klauen gepackt wurde, nämlich sagte aber nichts. Und mein Vater, der klopfte mir auf die Schulter und sagte, Scheiße, ne? Und ich dachte in dem Moment, würdest du mir bitte mal eine kleben oder mich zumindest anschreien? Du kannst mich doch nicht alleine lassen mit dem Mist, den ich gebaut habe. Sicher gerne das. Ich habe doch nicht ihn beklaut. Wir bleiben doch Freunde. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich kein Gerichtshof zu Hause habe, sondern tatsächlich Menschen, die mich lieben. Die Erfahrung hat kaum einer von uns gemacht. Wir haben nämlich zu Hause in der Regel einen Gerichtshof, der sagt, was hast du denn da für einen Mist gebaut? Mein Freund. Das hat mit Freundschaft nicht viel zu tun. Jedenfalls, dadurch, dass ich eben praktisch anarchistisch aufgewachsen bin. Also anarchistisch heißt nicht chaotisch oder terroristisch, sondern es gibt eben kein Archont, der sagt, ich bin der Herr, dein Gott, als Vertreter meiner Eltern. Ich hatte tatsächlich echte Menschen, die ihr Kind lieben und wollen, dass aus dem irgendwas wird, Hauptsache glücklich. Was ist, war denn egal? Dadurch habe ich im zweiten Schuljahr meine Lehrerin gefragt, Frau Müller, warum müssen wir eigentlich Hausaufgaben machen? Und sie sagt, Andreas, damit du das, was du in der Schule gelernt hast, zu Hause vertiefen kannst. Danke. Damit hat sie mir vor versammelter Mannschaft gesagt, dass es meine Sache ist. Sie hat nicht gesagt, deine Mitschüler kriegen Bauchschmerzen, wenn du keine Hausaufgaben machst oder ich kriege kein Gehalt mehr. Sie hat gesagt, damit du. So. Und wenn das meine Sache ist, dann ist es halt auch meine Sache. Also habe ich keine Hausaufgaben mehr gemacht. Dann haben die Lehrer versucht, mir irgendwie klarzumachen, dass es doch nicht meine Sache ist. So, wer liest denn mal vor? Der Andreas. Und ich sagte, hatten wir was auf? Ich hatte nicht eine freie Gehirnzelle mehr für Hausaufgaben. So wie es zum Schulschluss klingelte, war die Schule abgemeldet und morgens um 7.55 Uhr war sie wieder da. Die haben es mir so versprochen. Die haben gesagt, es ist meine Sache. Und dann gab es dafür immer eine 6. Jetzt hat irgendein Lehrer aber mal gesagt, ach Kinder, lasst euch doch nicht immer die Würmer aus der Nase ziehen, meldet euch doch mal. Und wenn du dich meldest, dann ist das auch gut für die mündliche Note. Nicht gemachte Hausaufgaben versauen die mündliche Note. Melden repariert sich wieder. Er hat ja nicht gesagt, warum wir uns melden sollen. Also habe ich mich immer gemeldet. Und wenn dann mal eine falsche Antwort bei war, ja gut, dann war es eine falsche Antwort. Aber ich habe mich vor allen Dingen dann gemeldet, wenn ich gemerkt habe, die üblichen Verdächtigen aus der letzten Reihe haben es mal wieder nicht kapiert und trauen sich nicht zu fragen. Und dann habe ich eben gefragt, können Sie das mit der Weimarer Republik bitte nochmal erklären? Ach, Andreas, ja, also pass auf, für dich nochmal. Es gab keine 5%-Hürde, es gab lauter Parteien, die haben sich alle zerstritten, weil das ist nun mal in der Politik so, die blockieren sich gegenseitig, es wurden keine Beschlüsse mehr gefasst und deswegen haben alle gesagt, wir brauchen mal jemanden, der mit der Faust auf den Tisch haut und das war dann Adolf Hitler und was daraus geworden ist, weißt du, ja, hast du es jetzt kapiert? Ja, ja. Ich hatte das vorher auch schon kapiert, aber die üblichen Verdächtigen in der letzten Reihe haben es jetzt auch kapiert. Und dadurch habe ich den Job der Lehrer gemacht, das haben die irgendwann spitz gekriegt und es gab eine Doppel-1. So, und dann konnte ich ein relativ entspanntes, anarchistisches Leben in der Schule führen. Und wie ihr merkt, obwohl ich immer nur 5 und 6 in Mathe habe, und ich hatte sogar mal eine 6 in Sport und eine 6 in Kunst, das muss man erstmal hinkriegen, oder? Trotzdem stehe ich hier, habe 17 Bücher geschrieben und habe ein glückliches Leben. Warum eigentlich? Ja, weil ich immer gelernt habe, ich bin ein Mensch. Ich bin selber für mich verantwortlich. Alles, was ich tue, hat einen Effekt. Und wenn ich nicht auf die Fresse will, dann darf ich das auch nicht provozieren. Ich mache sehr viel kaputt, das ist richtig. Ich sage, pass mal auf, Nikotin macht nicht süchtig, Raucher. Du kannst von jetzt auf gleich aufhören zu rauchen. Das, was dir dein Arzt erzählt, ist leider irgendein Glaubenssatz. Ich mache ganz viel kaputt. Aber ich baue es ja auch neu auf und sage, lieber Arzt, hilf doch einfach deinem Patienten, den Auslöser für den Lungenschmacht herauszufinden. Das ist nämlich Erwartungsdruck. Wenn ein Raucher denkt, er fühlt sich mal wieder bevormundet, dann kriegt er Lungenschmacht. Und er zieht sich aus der Situation heraus, indem er sich mit einer Zigarette, die für Kinder verboten ist, beweist, ich bin ja gar kein Kind. Und das ist der ganze Mechanismus des Rauchens. Da steckt keine Sucht hinter, das sind auch nicht die Stoffe, die da im Körper wirken. Ich mache einem Menschen ganz viel kaputt. Ich sage, Schokolade kann überhaupt nicht dick machen. Sonst würde die Schokoladendiät ja gar nicht funktionieren. Die funktioniert aber. Das heißt, ich zerstöre im Grunde genommen den gesamten Diätmarkt. Aber ich baue etwas Neues auf und sage, du kannst doch essen, so viel du willst. Wir essen doch sowieso das 30- bis 50-fache von dem, was wir brauchen. Oder glaubst du tatsächlich, dass so ein Aborigine morgens Frühstück, mittags Mittag ist, abends Abend ist und das auch noch jeden Tag, weil er keine Kalorien verbraucht, weil er nämlich mit dem Bus zur Arbeit fährt? Blödsinn! Wir fressen wie die Bescheuerten, aber wir brauchen das nicht. Wir scheiden das wieder aus, dass das zu viel Essen macht gar nicht dick, sondern das Gefühl, ich hätte zu wenig macht dick, wenn man mir die Schokolade verbietet. Und wenn man mir sagt, nein, das darfst du heute nicht, das hast du erst gestern gehabt oder was auch immer, dann halte ich es vorsichtshalber fest. Wir lernen, wir dürfen nicht das, was wir wollen. Naturvölker haben ihre Babys die ganze Zeit am Busen. Und deswegen kannst du mit einem tiefen Dekolleté in den Outbacks von Australien oder in der Steppe von Angola auch kein Auto verkaufen. Wir schon, wir denken, oh, dicke Titten, die will ich haben. Das liegt daran, dass man sie uns weggenommen hat, als wir ein Jahr alt waren. Das ist eine Konditionierung. Das ist der ganze Trick. Ich habe einen Kumpel, der steht auf flachen Busen. Warum? Ja, als ich seine Mutter gesehen habe, wusste ich's. Die hat ihn fast erschlagen mit ihren Mamä. Wir sind konditioniert. Wir haben einfach zwei Dinge miteinander verknüpft, die nichts miteinander zu tun haben. Wir lernen, wenn wir ein Problem haben, dann weinen wir, dann kommt die Mutter. Und wenn wir weinen und die Mutter kommt und wir zufällig trocken sind, weil wir ein ganz anderes Problem haben, naja, dann füttert sie uns halt. Wir lernen, Essen ist die Rettung unserer emotionalen Probleme. Und deswegen kriegen wir, wenn wir im Büro uns mal wieder bedroht fühlen von dem Chef, der sagt, na, die Akten, die müssen aber noch weg heute, ja? Dann kriegen wir einen Appetit plötzlich. So, ich mache im Grunde genommen ganze Industriezweige kaputt. Die Zigaretten, die Medizinindustrie, das sind bestimmt nicht meine Freunde. Und die Zigarettenindustrie, die Ernährungsmedizinindustrie. Aber ich baue ja auch etwas auf. Ich bin ja kein Skorpion, ich bin ja Wassermann. Ich mache nicht einfach nur kaputt, sondern da kommt dann auch was Neues. Es gibt natürlich auch Skorpione, die können das auch. Aber die tun sich damit manchmal ein bisschen schwer. Die brauchen wir auch, ja. Nichts gegen Schützen, Widder, Skorpione, Löwen oder sonst was. Wir brauchen jeden Einzelnen von uns. Aber egal, was du kaputt machst, wenn du es wieder aufbaust und besser aufbaust, dann wird es dir sogar noch gedankt. Jedenfalls, wir sind voller anerzogener Programme. Wir denken, wir dürften Dinge nicht, wir bräuchten eine Erlaubnis und dadurch werden wir gefügig. Und dieser rote Knopf, das Schuldgefühl, dass diese Angst vor Ablehnung, die Angst vor Zurückweisung, die Angst vor einer Autorität, die knechtet uns. Mit der kann man uns unter Druck setzen. Haben Sie sich denn eigentlich schon mal überlegt, was passiert, wenn Sie Ihren Arbeitsplatz verlieren? Damit macht man uns Angst und will uns eine Rentenversicherung verkaufen. Ich sag dir, wenn du deine Arbeit verlierst, sei froh. Arbeit macht nämlich krank. Tu lieber etwas, was dich begeistert, und finde heraus, für wen das wertvoll ist. Das ist aber dummerweise verboten. Du darfst ja nicht gut über dich sprechen. Du darfst ja nicht sagen, ich kann super, was auch immer, Briefmarken sammeln oder häkeln oder sonst was. Du darfst nicht gut über dich sprechen. Probier's mal aus. Nimm dir mal einen Zettel und einen Stift in der Fußgängerzone und sag zu einem Passanten, Entschuldigung, ich würde Ihnen gerne ein paar Fragen stellen. Geht ganz schnell. Die Passanten sagen, ja, ich kaufe nichts. Nein, Sie sollen doch nichts kaufen. Ich hab nur eine kleine Umfrage. Ja, komm, ganz schnell. Was ist denn die Frage? Meine erste Frage lautet, sind Sie intelligent?
Ja, also in der Schule, da hatte ich manchmal ein paar Einsen, ja. Und mein Abschlusszeugnis, habe ich nicht gefragt. Ob Sie intelligent sind, habe ich gefragt. Ja, also ganz doof bin ich vielleicht nicht.
Habe ich nicht gefragt, ob Sie intelligent sind.
Naja, ich meine, der Mensch an sich ist doch intelligent, oder nicht? Das habe ich nicht gefragt. Ich möchte wissen, sind Sie intelligent?
Und irgendwann kommt ein, das darf ich dir nicht sagen. Ich darf nicht sagen, ich bin intelligent. Dann kommt nämlich jemand an und sagt, was bist du?
Dummkopf. Unbescheiden. Ab mit dir.
Wir dürfen nicht gut über uns sprechen. Zweite Frage. Sind Sie attraktiv?
Naja, also wenn ich so frisch vom Friseur komme, dann habe ich nicht gefragt, ob Sie attraktiv sind.
Naja, wenn ich noch so ein bisschen abnehmen würde, habe ich doch gar nicht gefragt, ob Sie attraktiv sind.
Naja, also mein Partner ist, habe ich doch gar nicht gefragt, ob der mit Ihnen zufrieden ist. Sind Sie attraktiv?
Das darf ich nicht sagen. Ich darf nicht sagen, dass ich gut bin. Wenn ich sage, dass ich gut bin, dann kommt jemand und macht mich einen Kopf kürzer, damit ich bloß nicht auf die dumme Idee komme, einen Herrschaftsanspruch anzumelden. Du sollst überhaupt nicht darauf kommen, wer du bist. Denn dann könnte es sein, dass dieses Herrschersystem irgendwann zusammenbricht. Das ist auch der Grund, warum man uns die Sexualität verboten hat. Damit wir nicht zu viele sind, die zusammenhalten. Guck dir die Sippen an
Blut ist dicker als Wasser. Wenn du tatsächlich 6, 7 Kinder hättest, die du nicht bedrohst, bei denen du ein Interesse daran hast, dass sie abgehen, sich sicher fühlen, eine echte Burg haben, ein echtes Zuhause haben und kein Gerichtshof. Wenn du Gleichgesinnte hättest und deine Schwester und Brüder haben auch noch mal so 5, 6 Kinder, dann wären wir ein ganzes Dorf, wo der Steuereintreiber sich auf den Kopf stellen kann, wenn er mit seinem Karren durch die Dörfer fährt und sagt, so, wir kriegen jetzt den 10. von dir. Dann würden nämlich alle sagen, wir zeigen dir mal gleich, was du von uns kriegst. Wir sollen überhaupt, danke. Wir sollen uns gar nicht vermehren, nicht mit Gleichgesinnten zusammen sein, dann wären wir viel zu stark. Ja, wer war es, Henry Ford oder sowas, sagte, wenn die Menschen wüssten, wie das Geldsystem funktioniert, hätten wir diese Nacht noch eine Revolution. Aber zum Glück wissen wir es ja nicht. Wir sind nämlich Schweine im Stall, die es völlig in Ordnung finden, dass wir jeden Tag eine Antibiotikaspritze kriegen, dass wir noch nie blauen Himmel und grünes Gras gesehen haben, noch nicht einen Meter gegangen sind im Leben. Wir finden das völlig in Ordnung. Und dass jemand unser Fleisch haben will und nur deswegen wir im Stall stehen, auf die Idee kommen wir gar nicht. Und wenn dann jemand mal aus dem Fenster geguckt hat von unseren Artgenossen und sagt, ich habe aber gesehen, da ist der Himmel blau und da ist das Gras grün und da rennt jemand rum und läuft und hat Spaß, dann sagen wir, du Verschwörungstheoretiker. Jetzt gibt es aber nicht nur im Körper Selbstheilungskräfte, es gibt auch in der Seele Selbstheilungskräfte, im Bewusstsein. Der Mensch will frei sein. Das ist ja das Problem. Wenn man dir einmal Freiheit gezeigt hat, dann lässt du sie nicht mehr los. Wenn du einmal das Gefühl hast, du kannst dich verwirklichen und jemand schränkt dich wieder ein, dann kriegst du ja eben dieses Problem. Freiheit ist ein Virus, ein Virus, der jeden infiziert. Und das lässt sich nicht mehr rückgängig machen. Du kannst es mit massiver Einschüchterung vielleicht für eine Weile zurückstellen. Und dann sitzt du vielleicht 10 Jahre im Knast oder 20. Und irgendwann, wenn sie dich rauslassen, wirst du doch Staatspräsident oder was auch immer. Es gibt natürlich auch Menschen, die können damit nicht so richtig umgehen. Es gibt Menschen, denen geht auch so ein bisschen das Temperament durch. Adrian Ursache, ein kleines Häuschen, sagt, das ist mein Staat, das ist der Staat Ur. Und dummerweise hat Adrian Ursache dem anderen Staat oder was auch immer das sein mag, dieser Firma den Krieg erklärt. Wenn ein König einem anderen König den Krieg erklärt, dann gibt es natürlich auf die Fresse. Das war jetzt nicht unbedingt wirklich klug, glaube ich. Aber ein leuchtendes Vorbild, wie man mit seinen Anrainern Frieden schließt, ist er nicht. Das ist eher König Qaboos II. Vom Oman. König Qaboos II. Regiert seit ungefähr 40, 45 Jahren oder sowas. Und König Qaboos II. Hat seinen eigenen Vater entmachtet. Der Oman hat relativ viel Erdgas, glaube ich, und war aber in den üblichen Konflikten mit den Anrainerstaaten. Und der studierte Sohn kommt also zurück in den Oman und sagt zum Vater, pass mal auf, wir müssen Frieden schließen, dann können wir Handelsbeziehungen aufnehmen. Und der Vater sagte, nix da, die können mich mal kreuzweise. Und dann hat er eben seinen Vater entmachtet und König Qaboos II. Regiert heute noch. Und ich war im Oman, ich habe die Menschen gehört, wie sie über ihren König sprechen. Und es ist ein echter Regent. Er ist zwar ein Mann, aber er regiert so gut, dass ein Mann eben kann. Tatsächlich. Er fährt zum Beispiel einmal im Jahr durch sein Königreich und fragt die armen Menschen, ich bin dein König, kann ich irgendwas für dich tun? Und wenn dann jemand sagt, ja König, gut, dass du da bist, ich brauche mehr Land. Dann gibt König Qaboos ihm Land. Das hat mir ein Taxifahrer erzählt. Wenn der König den Eindruck hat, das ist irgendein Typ, der sagt, ja, gib ihm mal ein bisschen Land, dann kriegt er halt ein Stück Wüste. Hier, bitteschön. Wenn das aber jemand ist, der sagt, ich habe 5 Kinder und ich habe meine Frau verloren oder ich habe irgendwie, keine Ahnung, mein Bein verloren und kann jetzt nicht mehr oder so, dann kriegt er halt auch ein Stück fruchtbares Land. Ich finde einen echten König, der regiert, der also uns ansteckt mit seiner Vision, habe ich persönlich kein Problem mit. Aber wir haben in diesen Monarchien keine Könige, keine Regenten in diesem Sinne. Wir haben Herrscher. Die werden ja auch alle vom Papst ernannt, glaube ich, die europäischen Könige. So, und dadurch bekommen wir eben das Gefühl, wir dürften bestimmte Dinge nicht, wir haben keine Unterstützung, eine Grenze ist und bleibt eine Grenze. Wir kommen da so ohne weiteres nicht raus, wir müssen gehorchen. Und genau das geben wir an unsere Kinder weiter, indem wir sagen, ist dein Teller leer, tanz nicht aus der Reihe, mach Hausaufgaben, braucht man nicht, und so weiter. Und dadurch fühlen wir uns schlecht, wir fühlen uns bis zum Lebensende schlecht. Und irgendwer kann auf den roten Knopf drücken. Stell dir bitte vor, 10 deiner besten Freunde sagen zu dir, du bist ein ganz toller Mensch, ich finde dich super, ich denke gerne an dich, ich finde es total angenehm mit dir. Und dann kommt ein Vertreter deiner eigenen Eltern, zum Beispiel der Vermieter, und sagt, sie lassen mein Haus total vergammeln. Was denken sie sich eigentlich dabei? Im Keller ist Schimmel und da sind Spinnen. Und du kommst überhaupt nicht auf die Idee, dass das doch eigentlich sein Haus ist und er dafür sorgen muss, dass die Bude instand bleibt. Sofort hast du ein Schuldgefühl. Das, was deine 10 besten Freunde aufgebaut haben, wird mit einem Knopfdruck sofort kaputt gemacht. Diesen Knopf hat man installiert. Wir gehen davon aus, wenn sich jemand über uns erhebt, dann hat er Macht über uns. Aber das stimmt doch gar nicht. Es hat kein Mensch Macht über dich. Es sei denn, du gibst ihm die. Was soll dir denn passieren, wenn du deinen Arbeitsplatz verlierst? Dann machst du eben eine andere Arbeit. Es gibt genug zu tun, glaub mir. Es gibt für jeden einen Platz. Wir müssen nur schauen, für wen ist das so wertvoll, dass er uns dafür bezahlt. Es gibt auch genug Menschen, die dich gerne küssen würden. Vielleicht nicht unbedingt die Superstars, aber glaub mir, das lohnt sich nicht. Die haben einen Buckel voller Probleme in der Regel. Deswegen kracht es bei den Ehen ja auch in der Regel, bei den Menschen, die sich nur noch in die Öffentlichkeit stellen. Es gibt genug Menschen, die auf deinem Kanal funken, aber für die haben wir keinen Fokus, weil Stresshormone sind für uns leider relevanter als Glückshormone. Glückshormone sind zwar schön, aber Stresshormone sind leider wichtiger. Das heißt, egal wie gut es dir geht, wenn dich irgendjemand bedroht oder wenn du, keine Ahnung, durch eine heiße Herdplatte oder was auch immer Stresshormone hast, dann ist da deine gesamte Aufmerksamkeit und lässt du alles stehen und liegen. Und dieses Schuldgefühl, das dafür sorgt, dass wir uns noch nicht mal mehr trauen, pünktlich Feierabend zu machen oder trauen zu sagen, ich hätte gerne mehr Urlaub oder was auch immer, dieses Schuldgefühl ist ein politisches Machtinstrument und damit hat man uns etwas angetan, was einfach menschenunwürdig ist. Wir fühlen uns, als müssten wir funktionieren. Leistungsgesellschaft, ora et labora. Und wir verachten sogar die Menschen, die dann mit ihrem Sombrero in der Mittagshitze sagen, ich bin noch nicht bescheuert und riskiere einen Hitzschlag. Ich halte jetzt erstmal Siesta. Ah ja, diese faulen Mexikaner. Wir verachten Menschen, die sagen, ja, natürlich hole ich dich mit dem Bus ab. Ich weiß aber noch nicht genau wann. Oh, unzuverlässige Inder, unzuverlässige Afrikaner. Wir verachten Menschen, die auf sich aufpassen. Wir verachten Menschen, die sagen, du kannst ja gerne alles von mir haben, aber nur freiwillig von mir. Du kannst mich nicht erpressen. Wir lernen so sehr, dass wir funktionieren sollen für andere und fragen nie, warum eigentlich? Was haben wir davon? Ja, man muss doch arbeiten. Ja, warum? Ja, man muss doch Geld verdienen. Ja, wofür denn eigentlich ganz genau? Naja, muss man doch oder nicht? Ohne Geld hast du doch ein Problem oder nicht? Naja, Geld ist bedrucktes Papier. Es geht um das, was das Geld dir ermöglicht. Und was ermöglicht dir das Geld? Deine Verwirklichung. Nichts anderes. Das geht auch ohne Geld. Wir werden ja wahrscheinlich morgen Abend hier wieder die Stühle auf den Dachboden alle zusammenbringen und so weiter. Da kriegt nicht einer einen Cent für, trotzdem machen wir es. Warum? Ja, weil wir solidarische Wesen sind, weil wir sagen, wir haben diesen Raum genutzt und das ist toll und deswegen packen wir alle mit an. Ohne Geld kannst du genauso regieren wie mit Geld. Aber Geld ist natürlich das Zuckerwasser, das den Bienen für ihren Honig gegeben wird. Die Bienen sammeln Honig und kriegen dafür Zuckerwasser. Zuckerwasser ist leider wertlos, es ist noch nicht mal antibakteriell Und es ist ja nicht eine Bienenkönigin mehr, die da versorgt wird, sondern mittlerweile bei den modernen Imkereien 2000. Das heißt, die Bienen haben niemals Feierabend. Deswegen sterben die Bienenvölker auch wie die Wahnsinnigen. Die kriegen irgendwelche Infektionen, sterben. Die können einfach nicht mehr, die sind ausgebrannt wie wir auch. Wir denken, wir müssten irgendwie dem Gold hinterherlaufen. Gold. Was wollen wir denn mit Gold, bitteschön? Okay, monoatomisches Gold oder kollodiales Gold. Das ist ein Heilmittel, ein Anti-Aging-Mittel im Grunde genommen. Das war ja wohl angeblich auch in Manna eingebacken. Und das Manna befand sich in der Bundeslade, die die Israeliten 40 Jahre mit durch die Wüste geschleppt haben. Da waren eben nicht nur die beiden Gesetzestafeln wohl drin mit den 10 Geboten, sondern da war auch irgendwie angeblich, ich habe es nicht überprüft, eine Manna-Maschine drin. Und monoatomisches Gold wurde hergestellt. Und wenn du 40 Jahre durch die Wüste musst, dann brauchst du in der Tat etwas, das deine Zellen erneuert. Also dann hätte ich, glaube ich, auch diese schwere Kiste getragen. Aber wir haben ja kein monoatomisches Gold. Wir haben eben dieses massive Gold, wo wir sagen, oh Gold, wir töten für Gold. Was willst du mit Gold? Für Schokolade zu töten, ist 1000-mal lohnenswerter. Schokolade kannst du wenigstens gebrauchen, aber doch nicht Gold. Aber wir sollen es abliefern wie die Honigbienen. Es zentriert sich. Ich weiß nicht, wo die das hinschleppen. Ich habe mich nur immer gefragt, so viele Menschen hungern. 1 Milliarde Menschen hungert. Und trotzdem gibt es Raumfahrtprogramme. Das ist irgendwie komisch, oder? Na klar, irgendwo muss das Gold ja auch hin. Die müssen es ja abtransportieren. Und wir sind die fleißigen Bienchen, die dafür ausgebrannt werden. Wir sind aber keine Bienchen. Wir sind Homo, Gottes Ebenbild. 97% unserer Gene sind angeblich abgeschaltet. Diese nicht aktiven Gene. 97%. Das heißt, wir haben ein unfassbares Potenzial. Zum Vergleich, so ein Hai, da können ständig die Zähne nachwachsen. Wir nicht. Das Gen dafür haben wir. Aber es ist abgeschaltet. Man kann es anschalten. Ich habe auf dem Röntgenbild bei meinem Zahnarzt tatsächlich meine dritten Zähne gesehen. Das ist mir jetzt nicht wichtig. Ich habe da auch nicht drauf hin meditiert oder sonst was. Aber wir können tatsächlich unsere Gene in bestimmten Toleranzen anschalten. Epigenetik ist der Wissenschaftszweig, der sich damit beschäftigt. Du weißt, dass Gefühle einen Einfluss auf deinen Körper haben. So ein Schicksalsschlag zum Beispiel kann dafür sorgen, dass du schlohweiß wirst über Nacht. Ich habe solche Menschen gesehen. Und so ein Reframing vom Schicksalsschlag, so ein Prozess, wo das Ganze verarbeitet ist, kann dafür sorgen, dass deine Haare wieder dunkler nachwachsen, wieder von innen nachgefärbt werden. Wir haben also mit unseren Gedanken und Gefühlen einen Wahnsinnseinfluss auf unseren Körper. Und wenn wir das herausfinden würden, dass wir alles Mögliche können, naja, dann wäre tatsächlich eine Menge los. Also wir sind irgendwo Gottes Ebenbild mal gewesen, aber wenn wir das erkennen würden, dann würden wir uns nicht mehr ins Burnout arbeiten oder in den Magengeschwür oder was auch immer. Und ich glaube, dass es noch sehr, sehr, sehr viel mehr zu entdecken gibt als das, wo ich hier drüber spreche. Ich bin ja nur ein Geisteswissenschaftler. Ich habe mich nur damit beschäftigt, wie denkst du, wie lernst du? Was hast du mal in Verbindung gebracht? Aha, Nüsse mit Stresshormonen, Sexualhormone mit Stresshormonen. Es gibt auch noch Dinge, die entziehen sich völlig unserer subjektiven Wahrnehmung. Kinder zum Beispiel. Kinder haben alle noch eine feine Antenne für Spirits. Ich habe als Kind, wie mit Sicherheit alle von euch auch, mal das Gefühl gehabt, so irgendwer war doch gerade da. Also ich habe definitiv einen Geist gesehen, konnte das dann auch 40 Jahre später recherchieren, wer das war und so weiter. Das können Kinder alle. Die Zirbeldrüse, glaube ich, die dafür verantwortlich ist, ist beim Kind noch offen und aktiv, bevor sie dann mit Fluor dicht gemacht wird und mit was auch immer, Fluorid. Wir sind hochspirituelle Wesen, aber darum geht es mir jetzt erstmal nicht. Mir geht es erstmal darum, wir haben die Möglichkeit, im Frieden zu sein. Selbst wenn du keine Hausaufgaben mehr machst, kannst du dafür sorgen, dass die Lehrer dir eine Eins geben. Du musst denen einfach nur ihren Job ermöglichen. Wenn dein Chef dich ausschimpft, dann musst du ihm nur erklären, hey Chef, ich bin doch nicht dazu da, dir Probleme zu machen. Du bezahlst mich doch dafür, deine Probleme zu lösen. Und wenn du mich jetzt hier anmotzt, dann fange ich innerlich an zu kündigen. Das kann doch nicht in deinem Sinne sein. Wir Menschen sind das friedlichste Wesen auf der Erde. Wir kennen nur den Weg zum Frieden nicht. Wir kennen nur das Alte Testament. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Wenn dir jemand was angetan hat, dann musst du ihn bestrafen. Glaubt denn wirklich irgendeiner von uns, dass man einen Krieg mit Kampf beenden kann, dass man Druck mit Druck los wird. Die im Gazastreifen brauchen da sicherlich noch ein paar Jahre für. Aber wir wissen doch, wenn ich Frieden mit meiner Mutter schließen will, dann kann ich sie doch nicht beschimpfen und sagen, du hattest nie Zeit für mich, du hattest nie Geld für mich, du hast mich immer geschlagen. Die sagt dann nicht, ach, was bist du für ein tolles Kind. Wie recht du hast. Stimmt, ich bin eine unfähige, dumme Schlampe. Sondern die schießt sofort zurück. Wenn du aber einem Menschen das gibst, worum er fleht, Anerkennung, dann frisst er dir sofort aus der Hand. Wenn du sagst, Mutter, ich war da am Wochenende wieder bei diesem komischen Kongress und habe wieder über so viele Sachen nachgedacht und da ist mir eines klar geworden, Mutter. Was willst du von mir? Ich will gar nichts von dir. Mir ist nur klar geworden, du hast es mit Sicherheit nicht leicht gehabt. Was soll das jetzt? Naja, guck mal, die 50er, 60er, 70er Jahre und ich als freches Kind, faules Kind und Papa da noch dabei und die anderen Geschwister und ich weiß nicht, ob ich das alles so gekonnt hätte wie du, Mutter. Ich wollte dir einfach nur sagen, ich glaube, ich verstehe jetzt, dass du es nicht leicht hattest und ich danke dir dafür, dass du das so hingekriegt hast. Die Hand des Friedens wird viermal abgeschlagen. Du darfst sie nicht zurückziehen. Dann sagt der andere, siehst du, ich habe doch gewusst, es wird Krieg. Du musst sie so lange hinstrecken, bis das dir jemand auf die Backe haut. Und dann merkt er, du willst wirklich Frieden. Der Mensch ist das friedlichste Wesen auf der ganzen Erde. Wir wollen keinen Krieg. Wir kennen nur den Weg dorthin nicht. Und dadurch spürst du deine Macht. Macht ist ein Wort, das uns streng verboten wird. Es wird immer mit Macht missbraucht gleichgesetzt. Man kann Macht aber nicht missbrauchen. Echte Macht ist doch nicht jemanden einschüchtern, damit er irgendwas tut. Das kann jeder Rottweiler. Das ist jetzt keine Kunst. Echte Macht sorgt dafür, dass ein weinendes Kind wieder lacht. Echte Macht sorgt dafür, dass eine halb vertrocknete Zimmerpflanze wieder anfängt zu blühen. Das kannst du nur, wenn du ein echter Mensch bist. Das kannst du nicht, wenn du selber darauf wartest, dass dich jemand mal liebt und tröstet und heilt und deine Scherben hinter dir zusammenfegt. Das kannst du nur, wenn du deine Macht spürst. Dann hast du diesen grünen Daumen, dann reagieren die Kinder irgendwie positiv auf dich, dann kommen die Tiere um dich rumgewuselt, dann hast du Freunde, die sagen, Mensch, wenn ich an dich denke, finde ich gut. Das ist Menschsein. Und dieses Menschsein ist kaputt gegangen. Kaputt gemacht worden von unseren eigenen Eltern. Nicht, weil die böse sind oder dumm, sondern weil sie uns schützen wollen, damit wir keinen Ärger kriegen. Das ist lieb gemeint von denen. Schau dir den Terror an, unter dem die gelitten haben. Bis in die 50er Jahre hinein durfte ein Lehrer einem Schüler und auch den Mädchen mit dem Rohrstock die Finger brechen, wenn die aus dem Fenster geguckt haben oder undeutlich geschrieben haben. Die Gelenkkapseln brachen nicht selten an dabei. Das Ganze füllt sich mit Lymphe. Du kommst mit einer handballgroßen Hand nach Hause und kriegst zu Hause auch noch eine geballert. Wir haben keine Liebe. Wir haben Feinde. Und die Menschen, die uns unter Schmerzen zur Welt gebracht haben, sind unsere schlimmsten Feinde. Das sind die, die uns bis zum letzten Atemzug sagen, du müsstest mal mehr Sport treiben. Du darfst doch nicht rauchen. Dabei macht Rauchen noch nicht mal krank, wie Helmut Schmidt bewiesen hat. Ja? Glauben wir doch nicht einfach irgendwelchen Blödsinn, nur damit man uns das Gegenmittel verkaufen kann. Unsere eigenen Eltern wollten nicht, dass es uns schlecht geht. Und wenn wir das verstehen, wenn wir diesen roten Knopf, der da installiert wurde, wirklich einmal emotional verstehen, dann ist ein Weg frei, den wir mal beschritten hatten, der zwischendurch unterbrochen wurde, auf den wir wahrscheinlich hier und nicht nur wir, viele, viele Tausende von Menschen längst sind, denn die Selbstheilungskräfte gelten nicht nur für den Körper, die gelten auch für die Gesellschaft, die gelten für die Seele. Ich glaube, dass für eine Lawine werden ein paar Schneeflocken gebraucht. Eine Schneeflocke mit einer zweiten, mit einer dritten, aber es wird noch etwas gebraucht. Ein Gefälle. Und ich glaube, das Gefälle ist da. Wir brauchen jetzt nur noch die Schneeflocken zu vernetzen. Und deswegen, danke. Und deswegen möchte ich euch einladen auf eine kleine Traumreise. Traumreise bedeutet, ich brauche jetzt einfach mal 10 Minuten euer Vorschussvertrauen, denn ich werde euch bitten, die Augen zu schließen. Ihr dürft sie geöffnet halten. Aber wenn du die Augen schließt, benutzt du andere Gehirnregionen. Da wird euch mit Sicherheit Dieter Bröers noch in seinem Vortrag, auf den ich sehr gespannt bin, das erzählen. Wir haben die Möglichkeit, Teile des Gehirns zu benutzen, die normalerweise unterdrückt werden. Insofern möchte ich euch bitten, setzt euch so bequem hin, als hättet ihr den Garten umgegraben. Als kommst du nur nach Hause, hast den Garten umgegraben, bist total im Eimer und sitzt da jetzt und schließt einfach deine Augen. Und stell dir nun vor, du bist im Bauch deiner Mutter und hörst ihren Herzschlag. Das ist das Herz deiner Mutter. Du wächst und reifst. Du entwickelst dich. Du lernst mit jedem Tag. Mit jedem Tag lernst du mehr und mehr. Bis zu deinem Lebensende wird das so bleiben. Mit jedem Tag wirst du reifer. Und dann wirst du geboren. Und alle schauen, ein Baby. Und du weinst, die Geburt hat dir wehgetan. Aber du bist frei. Du wirst abgenabelt und ein neuer Lebensabschnitt beginnt. Noch bist du unsicher und abhängig. Aber du bist neugierig. Harmoniebedürftig, friedensbedürftig. Du hörst dir alles an, du schaust dir alles an, du nimmst alles in die Hand und steckst es in den Mund, du hebst dein Köpfchen, du fängst an zu krabbeln und irgendwann kommt der Moment, da machst du deine ersten eigenen Schritte. Schau mal jetzt hin, wo bist du denn da wohl, wenn du deine ersten eigenen freihändigen Schritte machst? Bist du draußen oder drinnen? Und das, was dir durch den Kopf geht, nimm es einfach mal so hin, wie es ist. Vertraue deinen eigenen Gedanken. Da gibt es etwas, auf das wirst du zugehen. Da möchtest du hin. Und du sagst deinem eigenen Unterbewusstsein, ah, was ist das? Da will ich hin. Egal wie, aber so schnell wie möglich. Und es geschieht ein Wunder. Du weißt gar nicht, wie man das macht mit dem Laufen, mit der Balance, mit den Schritten. Es interessiert dich auch gar nicht. Du siehst einfach nur irgendetwas. Ein Tisch, ein Stuhl, ein Sofa, die Schaukel. Und weil dir etwas so wichtig ist, dass du bereit bist, dein Leben dafür zu riskieren, denn das tust du, erreichst du dieses Ziel. Du bist ein Erreicher. Du kannst alles erreichen, was dir emotional wichtig ist. Alles, was du wirklich willst, wofür du dich begeisterst, wo du deinem eigenen Unterbewusstsein sagst, oh ja, das will ich. Egal wie, aber so schnell wie möglich. Damit beauftragst du dein Gehirn. Die meisten von uns sind Vermeider und haben gelernt, das darf man nicht. Das geht ja gar nicht. Eine Grenze ist und bleibt eine Grenze. Ich habe überhaupt keine Möglichkeit. Aber das stimmt doch gar nicht. Eine jede Grenze lässt sich verschieben oder verhandeln. Es gibt keine echte Grenze. Das Bewusstsein kann sich ausweiten wie das Universum. Doch so geht dein Leben weiter und du lernst immer mehr. Ich bin nichts, ich kann nichts. Meine großen Geschwister, die können alles, was ich nicht kann. Und die Kleinen, die müssen gar nichts. Die dürfen machen, was sie wollen. Du lernst unfassbare Konflikte und suchst den Fehler immer bei dir selber. Du warst nicht artig, du warst nicht schlau genug, nicht stark genug, nicht schnell genug. Du warst nicht, du bist nicht genug. Das lernst du dein ganzes Leben. Und selbst wenn deine besten Freunde dir sagen, hey, ich finde dich gut. Und deine Kunden sagen, ich finde dich wertvoll. So sitzt tief in deinem Kopf ein Schalter, auf den man drücken kann, der da lautet, du bist machtlos, wertlos. Du darfst nichts, du musst alles. Und so versuchen wir alles, damit man diesen Schalter nicht drückt. Wir tun Dinge, die uns gar nicht gut tun. Verzichten auf unsere Gefühle. Klären Konflikte nicht mehr, weil wir das Wort Nein nicht verkraften. Weil Nein für uns so absolut erscheint. Dabei gäbe es doch eine einfache Möglichkeit. Du brauchst doch einfach nur Nein, weil. Nein, weil zu sagen. Oder ja, aber. Du brauchst doch einfach nur deine Gefühle so mitzuteilen, dass der andere sagt, ach so. Ach so. Ja, das wusste ich nicht. Du brauchst doch einfach nur, dich mit deinen Mitmenschen zu synchronisieren. Die wollen doch das Gleiche wie du. Frieden, stressfrei, sich entwickeln. Niemand will Ärger. Du brauchst doch einfach nur davon auszugehen, dass dein Gegenüber nicht Böses will. Weder dein Vater noch deine Mutter wollten Böses. Die wollten nicht, dass es dir schlecht geht. Und auch deine Geschwister, die dich dominiert haben oder sabotiert, die wollten nicht, dass es dir schlecht geht. Die hatten Angst vor dir. Die haben alle Angst vor dir. Wir leben in einer Gesellschaft, wo jeder vor dem anderen Angst hat, weil wir das gelernt haben. Deine Geschwister haben Angst vor dir und deswegen sind sie neidisch, geizig, hinterhältig. Deine Eltern haben Angst, dass dir was passiert, wenn du dich entfaltest. Wo kommen wir denn dahin, wenn jeder das macht, was er will? Ich sag dir, wo wir hinkommen. In eine menschenwürdige Gesellschaft. Wenn jeder das macht, was er wirklich will, im Einklang mit deinen Mitmenschen, in Resonanz, in Harmonie mit deinen Mitmenschen, dann spürst du, wer du bist, wer wir sind. Wir sind der Homo sapiens. Wir sind göttliche Wesen, als Götter gezeugt. Als Menschen geboren und zu Kindern gemacht. Und je mehr wir verstehen, dass wir gar keine Kinder bleiben müssen, dass wir für den anderen gut sein können, allein weil wir so sind, wie wir sind, dass wir den anderen einfach mal helfen können, wenn er in Not ist, dass wir unsere Mitwesen, die Kühe, die Schweine, die Hühner, doch am liebsten gut behandeln würden, selbst wenn wir sie vielleicht irgendwann essen, aber bis dahin müssen wir sie doch nicht quälen. Es ist menschenunwürdig, wozu wir gezwungen werden. Aber wenn du verstehst, du bist mächtig, wir müssen nur einfach uns zusammentun. Wir müssen alle Schneeflocken anstecken zu einem großen Schneeball, der mit einem großen Schwung den Hang runterrollt. Dann spürst du, wer wir wirklich sind. Und wenn du gleich wieder deine Augen öffnest, dann genieße für einen Moment, wer du bist. umgeben von Mitmenschen, die genauso fühlen wie du. Genauso auf der Suche nach Liebe und Anerkennung. Genauso sich verwirklichen wollen. Kerngesund, voller Faszination für die Mysterien des Lebens. Auf der Suche nach unserem göttlichen Ursprung. Wenn du gleich wieder deine Augen öffnest, dann genieße für einen kleinen Moment. Du bist nicht allein. Du warst nie allein. Und deine Mutter hat dich unter Schmerzen zur Welt gebracht, damit du dein Leben genießt, damit es dir gut geht. Sie hat dich unter Schmerzen zur Welt gebracht und hatte in dieser Sekunde nur diesen einen Gedanken. Mein Baby, geht es meinem Kind gut? Geht es meinem Kind gut? Das war das Einzige, was sie in dieser Sekunde dachte. Mensch sein. Man kann es so leicht zerstören. Im Dienste einer Leistungsgesellschaft, die uns gegeneinander hetzt und ausnutzt, in die Kriege treibt. Aber Mensch sein ist mit dem einfachen Gedanken, dass dir niemand Böses wollte, innerhalb von Sekunden wieder heilbar. Und es tut gut zu spüren, wir sind viele. Öffne nun wieder deine Augen. Ich hoffe, keiner von euch braucht einen Notarzt. Okay. Ich glaube an uns. Und das war's, was ich euch heute Morgen mitgeben wollte. Viel Spaß noch mit dem Kongress. Dankeschön. Dankeschön.